Schön, Maria, dass du wieder da bist.
Aber trotzdem ist heute was anders.
Hupsi, warum liegt denn hier Stroh? Maha, wie kommst du denn da hier sozusagen in dieses Podcast?
Na, ja. Ihr habt mich eingeladen.
Ja, und ich glaube, das hatten wir ja sozusagen ein bisschen auch in den letzten Folgen irgendwie so mitbekommen, sozusagen, dass du ein wichtiger Impulsgeber bist für eigentlich diese ganze Mission, die hier entstanden ist. Und ja, da war es dann erstmal sozusagen, lag es ja auf der Hand, einfach mal dezent zu fragen.
Mhm.
Und deshalb fand ich es ja umso schöner auch, dass du sagtest irgendwie, ja gerne, ich habe ja euren Podcast schon gehört.
Genau. Als du mich angesprochen hast, hatte ich die erste Folge gehört. Die hatte ich unmittelbar nachdem sie online gekommen ist, gehört. Und jetzt am Wochenende habe ich auch noch die zweite und dritte Folge gehört. Und bin immer noch ganz angetan. Also es ist euch sehr gelungen, was Spannendes zu machen.
Das Feedback wollen wir gleich unbedingt noch mehr hören und ausbauen. Ich habe gerade nämlich so ein Piepen gehabt, ich muss es nochmal hören. Nein, das ist ein Scherz. Herzlich willkommen zu Liebe, Werte, Stiften, alles, Folge 4 des Podcasts, in dem es um die Gründung einer Stiftung geht und die Frage, welche Werte man eigentlich so hinterlassen will. Und heute ist Maha unser Gast und lässt sich zumindest alle Fragen stellen. Ich weiß nicht, ob er sie alle beantwortet, aber wir werden sehen.
Und versuche es.
Das Tolle ist ja, wir hatten ja gesagt, durch ein Abendessen mit Maha kam überhaupt dieser Möglichkeitsraum in dieses, in den Kopf, die Flausen. Und darum ist eigentlich die Überlegung, eigentlich diese Reise dieses Abends hier auch mitzunehmen, um eben auch viel von den Erfahrungswerten da so zu lernen.
Ja, das ist gut. Bevor wir aber zu Maha kommen, fangen wir mit den zarten Rubriken an, die sich so herausgebildet haben in den letzten Malen.
Ja.
Wir können einmal erzählen, was es so an HörerInnen-Feedback gab. Jetzt an erster Stelle natürlich live, aber ich glaube, wir haben auch so über andere Kanäle noch ein bisschen Feedback bekommen. Dann reden wir darüber, was eigentlich bis hierher passiert ist. Das habe ich schon sehr kurz zusammengefasst, kann ich aber noch mal ganz kurz drauf eingehen. Und dann, wenn wir was Neues zu verkünden haben, dann machen wir auch das. Aber erstmal gehen wir auf das Feedback ein, Maha. Wie fandest du denn unseren Podcast bisher? Ja, erzähl doch mal.
Wie gesagt, ich fand ihn sehr spannend, weil mich das Thema ja nun auch interessiert. Aber weil ihr das eigentlich auch wirklich gut macht. Und ich habe vorhin schon gesagt, ich fand auch, dass mal eine technische Schwierigkeit da war und ihr das nicht rausgeschnitten habt, das fand ich durchaus gut. Also da sieht man dann auch so ein bisschen hinter die Kulissen und es muss nicht immer alles so perfekt sein. Also das ist umstritten, das weiß ich, denn ich mache ja selber auch Podcasts und ich habe da jemanden, der mir auch hilft. Und der sehr perfektionistisch ist, der hätte das so nicht gemacht. Der hätte das rausgeschnitten. Aber ich finde, man muss das nicht. Also man kann ruhig so ein bisschen auch zeigen, wie das eigentlich funktioniert und so ein bisschen auch die Leute hinter die Kulissen schauen lassen. Denn Podcast-Hörer interessiert das, glaube ich, schon. Denn die typischen Podcast-Hörer interessieren sich auch für das Medium. Und das sollte man deshalb nicht völlig außer Acht lassen. Das ist, glaube ich, der Unterschied zum traditionellen Radio, was ja inzwischen auch nur noch, also von vielen als Podcasts konsumiert wird. Also ich höre Radio nur zeitversetzt. Aber das ist halt doch ein anderes Medium. Da spielt eben dieser ganze Entstehungsprozess nicht so eine Rolle. Und bei euch passt das gerade sehr gut.
Ja, das ist natürlich auch Teil so ein bisschen des Konzepts, das wir ja gesagt haben. Wir wollen wir machen einfach mal einen Podcast, eben auch Teil dieser Story, weil es sozusagen auch andere Menschen, also Hörerinnen und Hörer, irgendwie bewegen soll, zu sagen, warte mal, wenn die das machen, warum machen wir haben auch ein spannendes Thema. Mhm. Das ist ja das Tolle, da draußen liegen irgendwie so 1,8 Milliarden irgendwie interessante Themen rum und es fehlen eigentlich einfach nur Menschen, die sagen, stimmt, hier habe ich irgendwie etwas, von dem ich total begeistert bin. Man findet immer auch, sag ich mal, eine kleine Zielgruppe, die auch Interesse haben. Und das ist ja dieses Tolle auch, dieses Wachsen durch die Hörerinnen, die dann auch Impulse geben und dass dann da so kleine Communities wieder so entstehen.
Ich finde auch interessant, dass du sagst, dass dir das gefällt, dass man so ein bisschen in den Maschinenraum schauen oder hören kann, buchstäblich. Wir sind ja aber ganz am Anfang und du podcastest, glaube ich, schon länger.
Ja, seit 2011, das ist schon eine lange Zeit.
Also ich bin gespannt, wie sich das auch über Zeit entwickelt. Vielleicht haben wir es selber auch irgendwann über oder ne, deine HörerInnen haben sich wahrscheinlich auch mittlerweile irgendwie an einen anderen Klangteppich oder so gewöhnt. Mhm. Aber für uns in diesem Moment passt es organisch so, das höre ich. Ja. Mhm. Ja, cool.
Ja, jetzt weißt du, das hört sich jetzt komisch. Ich würde jetzt fast gern schon wieder Cross-Promotion, würde man es, glaube ich.
Ja, nennen. Mach doch.
Hau raus.
Ma, ihr habt letztens einen Podcast, irgendwie so Neusprechfunk, halt Neusprechfunk oder?
Neusprechfunk heißt es, ja. Der Blog heißt neusprech.org, aber der Podcast-Teil, das war ja ursprünglich gar nicht geplant. Wir haben dann da einen Podcast eingebaut, der heißt Neusprechfunk.
Und ne, machst du ja zusammen mit Konstanze und mit
Kai Biermann.
Kai, genau. Und was ich so toll an der Folge, also einmal, es war mal so ein bisschen monothematischer und der kam genau zur richtigen Zeit. Also das war so meine Empfindung, weißt du, erste Frage, bevor ich sozusagen, hattest du den mitbekommen? Sonst würde ich einmal kurz sagen, was es war. Oder sag du einmal, worum ging es bei euch in dem Podcast?
Na, wir haben bei dieser Ausgabe von Neusprechfunk gesprochen über das CDU-CSU-Wahlprogramm, weil das gerade in der Diskussion war. Da gab es halt diese besondere Agenda 2030, die überall in der Presse breitgetreten wurde, die man aber nirgendwo einsehen konnte. Also inzwischen kann man sie auch im Internet finden. Aber zunächst mal war das noch so ein bisschen Verschlusssache. Und und irgendwie hatten wir alle das Bedürfnis, darüber zu sprechen. Das war nicht abgesprochen. Aber Konstanze hatte sowieso die Wahlprogramme aller großen Parteien ausgewertet. Und Kai hatte sich mit dem CDU-Wahlprogramm beschäftigt. Und ich hatte mich mit dieser Agenda 2030 beschäftigt. Wobei ich das nur indirekt machen konnte, weil man halt nur die Presseberichte dazu hatte. Aber das Ganze wurde dann doch, glaube ich, ziemlich rund und wir hatten uns nicht abgesprochen. Das ist eben das Interessante. Aber es war eben, das lag eben im, ja, in der Luft. Es war sozusagen der Zeitgeist. Und und es passte dann ganz gut, weil die CDU ja dann auch noch durch andere Dinge hervorgetreten ist, als gerade unser Podcast online ging.
Aber vielleicht ist das auch eine weitere Untermauerung dieser These, die ich eben gemacht habe, ne, dass dieses Organische oder Emergente, was es manchmal gibt, so über dieses Medium einfach so gut und verbindend funktioniert.
Ja.
So, also die Situation, die du ja gerade schilderst, klingt auch sehr organisch. Nicht abgesprochen, aber es war so ein Drang zum Thema. Es war einfach klar, das ist jetzt dran und passt irgendwie, glaube ich, sehr.
Ja, und ein spannenden Faktor, der war sozusagen, das hatte gar nichts mit dem Inhalt zu tun, was ich total toll fand, weil ich höre ja neuerdings dann auch Podcasts noch mal ein bisschen anders und überlege immer so, was finde ich da gerade eigentlich gut dran und was könnten wir auch bei uns irgendwie so assimilieren. Und was ganz toll war, Konstanz hat am Anfang, ich sag mal so, noch ein bisschen, ich nenne das jetzt mal das Mission Statement, irgendwie so, ich nenne es so von euch zusammengefasst. Warum macht ihr das eigentlich seit all den Jahren? Und ich fand das deshalb so gut, ne, weil du ja auch gerade sagtest, wir wiederholen gleich nochmal so. Ich glaube, gerade für Leute, die jetzt euren Podcast schon seit irgendwie über ein Jahrzehnt verfolgen, weißt du, die ist alle klar. Aber gerade bei so einem Podcast, wo dann auch mal neue humanoide Wesen hinzukommen, war das also ganz, ganz toll, sodass man auch das Delta, warum, was ist heute anders? Das ist darum an der Stelle fand ich super. Und interessanterweise beim Schneiden von unserem Podcast, wurde jetzt ja gar nicht so viel geschnitten, aber da habe ich nochmal gehört, wie super das du beim letzten Mal gemacht hast. Also ganz im Ernst, das war so, wo ich gedacht habe, eigentlich müsste man diese Stelle einfach rausschneiden und jedes Mal am Anfang, weil ich glaube, gerade für neue Hörerinnen, die fragen sich auch, warum bin ich da? Jetzt einfach so aus Sympathie.
Oder das Audio-Snippet auf unsere Webseite über das Unter uns packen.
Ja, das könnte man machen. Ansonsten finde ich es nicht so gut, wenn man irgendwie immer was reinschneidet. Also es gibt ja so Schneide-Podcasts und ich finde, die immer, das ist.
Es ist ein Tick glatter und außerdem, ich sitze ja hier, ich kann ja selber sprechen. Ich bin ja jetzt, ich brauche jetzt keine Third-Person-Anwendung. So.
Ja.
Aber ich bin ja hier die Ordnungsbeauftragte, deswegen kommen wir nochmal einmal zu diesem Blog. Wir sind gerade beim HörerInnen-Feedback. Ja. Hast du noch was, Maha, oder war es das?
Naja, gut, also das haben wir, also gibt da sicherlich noch viel zu sagen, aber ihr habt ja vielleicht noch anderes Feedback.
Genau, und das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen, wenn dir jetzt noch was gebrannt hättest. Du hast hier die Macht mit Mikro, aber dann gehe ich weiter zu Puppe. Was ja, hast du zusammengetragen?
Im Zweifelsfall, ich glaube, das könnte ja eben auch so, ne, Macher ist jetzt ja nicht nur wegen des Themas da, sondern wegen des gesamten Podcasts. Das heißt, wenn jetzt hier gleich irgendwas ist, wo Macher sagen kann, aber sozusagen hast auch noch einen Impuls, das ist ja hier der lebendige Austausch.
Ja.
Also, spannend war irgendwie, Nadine hat erstmal gesagt, dass der letzte Podcast einen signifikant besseren Ton hat. Also an der Stelle, Klammer auf, sind wir sehr glücklich drüber. Wir haben jetzt zu diesen Headsets gewechselt und jetzt hat heute auch sogar Maha hier dieses super professional, hast du nicht gesehen. Also ich glaube, wir haben jetzt, sag ich mal, vom Qualitätsniveau etwas, wo ich sagen könnte, da ist fast die Optimierungssache, haben wir einen Standard jetzt für uns selber erreicht, wo ich sagen würde,
passt
total schön. Und ja, genau, und sie hatte nämlich auch geschrieben, dass das mit diesem Summary am Anfang von dir einfach sehr hilfreich sein, weil sie hatte noch geschrieben, dass dadurch nochmal so diese klarer wurde, auch durch die gesamte Folge, warum bauen wir eigentlich solche Metathemen mit ein. Also ich glaube, die dritte Folge hat man das sehr, sehr schön irgendwie gesehen, dass es hier also nicht nur pur How to make a Stiftung aber richtig, sondern sozusagen dieses links und rechts, ne, diese soften Metathemen mit reingehen, um gleichzeitig auch diesen Impuls sozusagen zum selber nachdenken und vielleicht nachmachen irgendwie reinzubekommen. Also das fand ich erstmal schön. Und
schönes Feedback, ja.
Vor allem ja auch, genau, erstmal Om, herzlichen Dank. Sollen wir uns abwechseln? Hast du auch Feedback oder sonst? Ich hab
mach ja mal weiter, ja.
Hier von Matze. Also was er gesagt hat ist, weil wir hatten das auch in der dritten Folge gesagt, wir haben da ja angedeutet, wir machen immer so einen Videostream sozusagen aus dem, der dann auch irgendwie auf YouTube rumliegt sozusagen, auch wenn wir bewusst sagen, Audio in unserer eigenen Hoheit ist unsere Primärdistribution. Und er hat gesagt, man hat das nicht einfach gefunden. Da muss ich sagen, ja, stimmt, weil wir es auch nicht aktiv announced haben mit, hier ist unser YouTube-Kanal und so weiter und so fort, weil sozusagen wir eben bewusst diese eine Entscheidung gemacht haben. Aber, und ich finde so ein bisschen, was ihm dann eben auffiel, dass eben temporär kurzzeitig das Bild weg war. Weil irgendwie das war dann irgendwie weg und da kann ich jetzt vielleicht einfach sagen, Matze, das lag daran, es war hier im Büro zu warm und die Kamera, die da oben ist, die da kann ich zwar einstellen, geh nicht so schnell aus, wenn du überhitzt, aber ich kann nicht sagen, ignoriere deine Wärme. Darum erstmal, Maha hat heute einen Pulli an, du hattest beim letzten Mal auch was Langes, weil ich sozusagen hier extra ein bisschen kühler sozusagen, weil ich dachte, Lessons learned. Genau. Und was ich dann hier, das fand ich sehr, sehr schön, das war genau, es ist sehr sympathisch, wie wir so in interagieren. Mimik und Gestik würde die Tonspur nochmal zusätzlich anreichern. Ne, weil ich glaube, das ist ja das Spannende. Wir reden ja nicht in die Kamera, sondern eigentlich reden wir miteinander hier. Weißt du, dass da eine Kamera läuft, ist erstmal total Wumpe. Also außer wenn jetzt gerade, wo ich einmal gewunken habe. Aber eigentlich ist es dieses Gespräch. Aber so geht's mir ja auch. Weißt du, so manchmal ist das sehr schön zu sehen, wie wir interagieren.
Aber ist Mimik und Gestik nicht was, was sich über Audio überträgt? Also ich habe, glaube ich, gerade Verständnisprobleme mit diesem Kommentar. Also ist das eigentlich eine Lanze für, haut das Video mehr raus? Ist das ein Feedback zu, beschreibt mehr im Raum? Oder was meint es?
Ja.
Im Zweifel, also ich finde immer schön, wenn man die Charaktere mit der Zeit so kennenlernt, ne, dann ist es ja so, man kann die Nuancen in der Stimme schon ganz gut deuten.
Ja.
Und ich glaube, das ist aber mit so des Teils dieser Reise auch, der Beziehungsaufbau mit den Hörerinnen. Ne? Also uns kennen ja auch sozusagen viele und kennen so die Art, wie wir so in der echten Welt so unterwegs sind. Ich glaube, es gibt einfach verschiedene Präferenzen. Also zum Beispiel.
Ja, ne, guck bei ich den mir, Hörern.
Ja, meine ich ja eben. Also zum Beispiel, ich habe halt Thilo Jung oder so, die Podcasts oder so. Ne? Das war immer für mich so ein Audio-Ding. Ich finde aber manchmal, wenn zum Beispiel da irgend so ein neuer Gast ist, dann finde ich es total spannend, eben die Mimik dazu zu sehen. Also
ne,
ich finde gerade Menschen, die man noch nicht so verfolgt, auf die man neugierig ist, finde ich, also das gehe ich ja im normalen Leben auch so. Mir ist immer total, wir hatten letztens das Thema, warum rufe ich alle immer mit Video an? Ich finde, das ist halt mehr an Bandbreite an Information.
Absolut.
Ja. Ne? Also da gebe ich dir recht. Also deshalb bin ich auch für Videotelefonie. Das ist wirklich schön, den anderen oder die andere zu sehen. Aber ich finde, bei Podcaster, da bin ich wirklich so der Audiotyp. Also ich mag das einfach, den Leuten zuzuhören, also gerade auch mit Kopfhörern, dann hat man die auch so richtig im Kopf. Und man ist dann nicht noch mit den Augen gebunden. Denn wenn ich so ein YouTube-Video anschaue, dann strengt mich das ungeheuer an, weil ich eben gleichzeitig auch noch diesen Videokanal habe. Und das ist bei den Podcasts nicht so. Also ich finde, das ist wirklich ein sehr, sehr angenehmes Medium, das Medium Podcast.
Ja.
Und ich glaube auch, so die Stimme und die Interaktion, das bringt auch viel mit. Also man kann sich dann Gestik und Mimik auch irgendwo vorstellen, ohne dass man es sieht.
Ich glaube auch, also alle, die jetzt Pupe schon länger als einen Satz zugehört haben, können sich vorstellen, dass er ein gestikulierender Typ ist. Mhm. So, du redest so ruhig und bedacht, du stehst wahrscheinlich nicht gerade Kopf. So. Mhm. Weiß nicht, wie dein Körper sich verändert, wenn du so aufgeregt bist oder irgendwas dich empört oder so, dann geht dein Körper vermutlich automatisch mehr mit.
Dann mache ich auch mehr Gestik.
Dann kommt's, genau. Ja. Kommt es. Ja, schön, feines Feedback.
Deshalb, ich glaube halt einfach, es ist einfach so ein Second-Channel und ich teile völlig die meisten Sachen, selbst wenn die hier auf YouTube auf dem Handy laufen, da gucke ich ja nicht hin. So, das ist einfach, ich nehme es portabel mit im Haus, weil meistens höre ich ja nicht Podcast irgendwie und setze mich irgendwo hin, sondern ne, on the go, ne, darum an der Stelle. Ja, das war sozusagen der Punkt. So, dann Feedback von Saresh. Ist dankbar, dass wir die Themen auch in unsere Chaos-Bubble hineintragen. Also solche Metathemen wie Beziehungen und Kommunikation. Weil es eben so, ich will nicht sagen verpönt, aber es ist eben nicht so im Key-Mittelpunkt. Und wenn ich ehrlich bin, das war ja auch so ein bisschen unser Ziel. Aber dann sozusagen kam diese spannende Frage, womit könnte uns denn in dem Projekt irgendwie geholfen werden?
Oh, wow. Danke, Saresh, für das Feedback. Ich würde sagen, das ist eine Überleitung sowohl zum Thema, was bisher geschah, als auch zu, gibt es irgendwas Neues zu berichten. Wir fangen mal einmal mit dem Rückblick an. Also wir haben diesen Podcast ins Leben gerufen, weil Pupe mitbekommen hat, dass ich mich mit Stiftungen ein bisschen auskenne und ich mitbekommen habe, dass Pupe sich mit dem Gedanken trägt, eine Stiftung zu gründen. Und wir die Idee sehr charmant fanden, diese Entstehung live zu begleiten mit den Themen, wie sie eben aufkommen. Und das sind eben nicht nur harte Fakten von, wie ist die Rechtslage und wie geht man mit dem Vorwurf von Steuerersparnis um, sondern es sind eben die ganzen Themen, die überhaupt vor der Idee oder mit der Idee entstanden sind. Also, was will ich hinterlassen in einem Leben, das wahrscheinlich mehr als halb vorbei ist, welche materiellen und immateriellen Werte sind mir so wichtig, dass ich eigentlich sie über mich hinausdenken kann und will. Und wir haben dazu eine Folge aufgenommen zum Thema Kommunikation, also wie kommunizieren wir untereinander, was kommuniziert man mit einer Stiftung? Wir haben festgelegt, dass man einfach Stopp sagt, wenn man in irgendwas nicht weiter reingehen will, Maha. Also auch für dich herzliche Einladung, wenn dir irgendwas zu bitte nicht wird, dann sagst du einfach freundlich Stopp und dann bohrt niemand mehr nach. Dann haben wir noch eine Folge aufgenommen zum Thema Beziehungen und da war so die Leitfrage, was deine Beziehung zu dir selber ist, wann die begonnen hat, was du erinnerst und wie deine Beziehung zur Welt ist. Weil wir fanden, dass auch das relevante Fragen sind, um irgendwie so einen 360-Grad-Blick zu kriegen auf diese Frage, was bleibt, wenn man selber nicht mehr da ist. So, und das muss jetzt nicht bei jedem in eine Stiftungsgründung münden. So, das ist rein finanziell für sehr viele Leute auch nicht abbildbar, aber es darf ja anregen zu der Überlegung, was einem wichtig ist. Und Dazu wollen wir beitragen. Und ja, du kannst, glaube ich, mehr über die Chaos-Bubble sagen als ich, weil ich glaube, du bist noch härter verdrahtet, no pun intended, damit. Du bist viel länger dabei. Ich bin allein mit Büchern aufgewachsen. Wir hatten das beim letzten Mal so. Also ich habe schon ein ganz anderes Aufwachsen und du hast einfach schon, weiß ich nicht, auf Bussen gedacht, als ich irgendwie noch auf der Kirche, an der Kirchstation auf meinen gewartet habe. So, ja. aber mir gefällt das auch. Also mir gefällt anzuerkennen, dass wir einfach Human Beings sind und mehr Themen haben als Technik und Technologie. Soll jetzt nicht das Kleinreden, aber die Welt ist halt so viel mehr und je älter die Leute werden, desto mehr entdecken sie es vielleicht auch für sich.
Mhm. Da fällt mir noch ein Punkt ein, vielleicht der in Richtung inhaltliches Feedback geht, wenn das erlaubt ist.
Unbedingt. Klar.
Maria, du hast beim letzten Mal gesagt, dass es einen Unterschied macht, ob man keine Kinder hat oder ob man Kinder hat, weil man natürlich in seine Kinder auch investiert und denen möglicherweise auch was vererben will. Und dazu habe ich so in der Stiftungsbubble, in die ich ja dann eingetreten bin, auch interessante Beobachtungen gemacht. Also ein Stifter zum Beispiel hat eben gesagt, ich habe so viel zu vererben, das müssen nicht alles meine Kinder haben, ja. Die kriegen ihren Pflichtanteil und ich gründe eine Stiftung. Und das hat aber dann zu einem großen Zerwürfnis geführt, ja. Weil die Kinder das tatsächlich als Liebesentzug interpretiert haben und dann gesagt haben, ja, aber wir haben eigentlich damit gerechnet, dass wir das Haus erben. Und
ja, glaube ich sofort.
Und das hat natürlich tatsächlich Schwierigkeiten gebracht. Deshalb muss man da schon vielleicht ein bisschen drüber nachdenken, wenn man Kinder hat. Aber, und deshalb sage ich das, und das ist jetzt in gewisser Weise ein Widerspruch, es gibt auch andere Fälle. Also ich habe zum Beispiel einen Kollegen aus München, der bei dem es praktisch umgekehrt war. Heute ist es ja so, dass Eltern oft auch recht alt werden und dessen Eltern sind dann verstorben, aber schon in hohem Alter. Und er war nun ja schon arrivierter Professor mit den üblichen Bezügen und hatte auch schon ein abbezahltes Haus selbst. Und dann hat er gesagt, warum soll ich jetzt eigentlich jetzt noch das Haus meiner Eltern erben? Richtig, das brauche ich nicht.
Schön.
Und dann hat er gesagt, so, ich gründe eine Stiftung im Namen meiner Eltern, um eben bestimmte Dinge zu fördern. Er hatte dann auch konkrete Gedanken, die sich auch biografisch erklären lassen. Er hat dann gesagt, er will Krankenhäuser unterstützen bei der Versorgung von Frühgeburten, weil es offenbar in Deutschland so ist, dass da manchmal nicht genug Apparate da sind.
Mhm.
Und dass sie dann tatsächlich Triage machen müssen. Und das ist natürlich ganz furchtbar. Wenn man sich vorstellt, dass die bayerische Staatsregierung sich den Schutz des ungeborenen Lebens ganz oben aufgeschrieben hat, aber wenn es dann geboren ist, dann macht man Triage. Das ist eigentlich völlig unverständlich. Und da hat er gesagt, da will er eben eine Stiftung gründen und hat die dann auch gegründet, eben um die Krankenhäuser zu unterstützen, dass sie noch mehr Apparate eben kaufen können, dass es da keine Engpässe gibt. Also fand ich sehr beeindruckend und das hat er eben gemacht mit dem Erbe seiner Eltern, weil er gesagt hat, ich brauche nichts mehr, ich bin schon versorgt. Und jetzt sterben die in hohem Alter und jetzt erbe ich plötzlich ein Haus, was über 1 Million wert ist in München, ne, brauche ich nicht. Ne? Und dann hat er gesagt, das setze ich ein für eine Stiftung. Also auch die Überlegung ist, glaube ich, wichtig, dass man eben nicht nur so als derjenige da kommt, der sagt, ich will was vererben, sondern eben auch jemand, der sagt, plötzlich erbe ich was, brauche ich das wirklich?
Ja, super Feedback. Danke, dass du das eingebracht hast. Also habe ich direkt 5 Tabs offen, wo ich drauf einsteigen will. Hm. Machen wir gleich. Da kommen wir nämlich bestimmt nochmal wieder hin.
Weil ich finde das deshalb gerade spannend, weil eigentlich ist damit gerade wieder so ein Metathema auch in den Raum geworfen worden, weil ich denke, dieses ganze Thema Vererben, Erbschaftssteuersystem, ich glaube, das ist etwas, wo man auch mal eben reinleuchten kann, um so ein bisschen, ich will nicht sagen, aber diese gesellschaftliche Debatte, wie wird sowas besteuert, was sind die ganzen Ausnahmen und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist sozusagen auch nochmal ein zusätzlicher Aspekt, der sozusagen hier irgendwann dann irgendwie mit einfließt. Und jetzt nicht zur Steueroptimierung, sondern einfach, um diese Debatte mal zu machen.
Absolut.
In was das für ganze, einer Gesellschaft wollen wir leben?
Das ganze Soziologische rund um das Thema Erben, ja. Also mit was für einer Beinfreiheit und sozioökonomischen Sicherheit das kommt, wenn man die Perspektive hat zu erben. So, das ist ja nicht, das ist, das löst richtig Emotionen aus, wenn das dann fehlt. Und ne, wer kann eigentlich Gesellschaft mit so viel Beinfreiheit gestalten und wo gibt es nirgendwo altes Geld zu haben? So, also würde ich super gerne eine Folge zu machen. Finde ich sehr gut.
Was ich total spannend gerade fand, also erstmal die Geschichte, die du gerade erzählt hast, also dieses Beispiel, hörst du ganz im Ernst, das geht mir gerade so richtig nah. Also, ne, jetzt, weil ich finde, das ist so gut plastisch. Weißt du, da ist ein Individuum, was merkt, hier kommen eigentlich manche Sachen, sag ich mal, nach der eigenen Sichtweise der Staat gar nicht nach. Und ich glaube, dass das ein total spannender auch Zweig dieser Podcast-Reihe sein kann, an welchen Stellen eigentlich Wesen, Menschen eigeninitiativ etwas sozusagen aus eigenem Anspruch machen, weil sie sagen, hier erfüllt eigentlich das, was wir uns von einer Gemeinschaft, die wir im Staat sind, irgendwie was blank liegt. Mhm. Ich denke, also das ist so, ich glaube, je mehr man mit Stifterinnen irgendwie sprechen wird, werden ganz viele dieser Sachen so aufpoppen. Also.
Mhm. Voll. Und du hast entweder beim letzten Mal oder in dem Gespräch, was wir nicht aufgezeichnet haben, gesagt, dass du wenn du so einen Impetus hast und irgendeiner Sache folgst, weiß ich nicht, mal eben eine Piratenpartei mitgründest oder keine Ahnung, tust, was notwendig ist, um diesen Podcast ans Laufen oder zu bringen oder so, da hast du gesagt, ja, weil es einfach notwendig ist. Die Podcast-Beispiel passt ja jetzt nicht ganz da rein von der sozusagen von der gesellschaftlichen Größenordnung. Und da bin ich auch total interessiert, Maha, was du später berichtest, wie es so bei dir war und ob du auch so ein Notwendigkeitsgefühl hattest oder ob das eigentlich eher aus einer Freiheit geboren war, also was dich da innerlich angetrieben hat.
Mhm.
Aber das machen wir, nachdem wir jetzt ganz schnell noch das Thema Neues abfrühstücken.
Ah, okay, danke. Genau, sehr gut. Skip.
Genau, ganz kurz für den zarten Versuch, eine Chronologie beizubehalten, die über 1000 Folgen wiedererkennbar ist. Ja, vielleicht ist sie auch Quatsch, man muss es zwischendrin machen. Aber dann haben wir einmal das Thema Neues noch abgehakt. Hast du irgendwas Neues zu berichten?
Wenn ich ehrlich bin, ja, eine Sache. Ich hatte doch letztens erzählt, dass ich so KPIs manchmal ganz gern mag, so zur Eigenmotivation.
Was sind KPIs?
Key Performance Indikatoren. Also Firmen sagen, das ist das, woran wir Erfolg messen.
Ah, ja.
Ne? Also eigentlich you get what you measure, könnte man auch so sagen. Also eigentlich kann man mit Fehlanreize durch KPIs wirklich viele Sachen auch schlecht machen. Aber ich bin ja so ein einfacher Gamification. Man kann es auch Gamification nennen. Ne? Und beim letzten Mal in der Podcast-Folge, ich weiß noch, da war ich doch so ganz glücklich, als ich zu dir gesagt habe, wir haben 127 Downloads schon gehabt mit den Folgen. Und weißt du, das war dann so knapp irgendwie binär die 128. Und jetzt gerade habe ich sozusagen nochmal bei uns im Web-Frontend geguckt, was denn hier Phase ist. Ja. Guck mal, und wir haben 271. Das ist jetzt so, aber das Wichtige ist, wir haben also über 256, was sozusagen die binären Heads unter uns alle so, wow, das ist ja Mr. Scrooge, mehr als 100% Verdoppelung. Und ich finde das einfach mal so darum an der Stelle großes Danke nach da draußen. Ja, weißt du, wir haben ja nur so ein bisschen vielleicht auf Mastodon und Dings gesagt, hier, da gibt's das, aber die das dann auch verbreitet haben, sozusagen, weißt du, so ein einfacher Retweet oder Retweet oder Re-whatever, sozusagen, das hilft uns ja auch diese, wie soll ich sagen, die Reichweite zu erhöhen und eigentlich, es bestätigt mich, dass wir da auch auf einem richtigen Weg sind. Also ich glaube, ne, sag ich ja die ganze Zeit schon, das ist eine wichtige Aufgabe, die hier machen und ich finde dieses Wachstum der Sache bestätigt mich da drin, dass das etwas ist, weil dieses altruistische, das ist ganz stark bei uns ja in der Community auch.
Mhm.
Ne? Und darum ist es eigentlich.
Ja, es sind total schöne Zahlen. Super.
Und
Aber Saresh hat ja auch noch was gesagt zum Thema Neues. Wie können die HörerInnen uns unterstützen? Und ich glaube, da gibt es drei Antworten drauf. Also die eine Antwort ist, ihr könnt weiter das tun, was ihr tut, uns Feedback schicken und andere Menschen auf diesen Podcast aufmerksam machen. Weil dann kriegen wir noch mehr Feedback und können es noch mehr in die Richtung entwickeln, die aktuell und relevant und interessant und schön ist.
Dann haben wir noch die Möglichkeit, ne, wenn wir gerade sagen, wir wollen so ein bisschen bekannter werden, dann ist es ja so, die Inhalte, die wir produzieren, die sind ja alle natürlich auch frei, ja, frei verfügbar, freie Lizenz. Und das ist eben auch die Möglichkeit, warum es zum Beispiel diesen YouTube-Kanal so gab, also warum da auch Videos, sag ich mal, so zweitverwertet einfach werden, weil die Überlegung auch ist, wenn es mal was gibt, wo ihr sagen wollt, das ist ein besonders eine spannende Szene oder eine lustige Szene, also hier Alban 2000, was auch immer, oder etwas mit Mehrwert, wo man sagt, boah, diese anderthalb Minuten wären sozusagen etwas, das würde ich gerne, dass man das noch mal mehr anderen Leuten, dann nehmt die Sachen einfach. Ihr könnt sozusagen dann ein Videosnippet rausnehmen und ein eigenes Share-Video machen und raushauen und verlinkt dann einfach bei uns auf die Podcast-Webseite oder auf den RSS-Feed. Weißt du, das würde uns halt auch einfach helfen, weil gleichzeitig sehen wir dann nochmal genau, welche Szenen sozusagen, was macht uns aus. Natürlich auch da ist die Bandbreite sozusagen groß. Die einen mögen eher, sag ich mal, das fachlich Strukturierte, die anderen vielleicht eher dieses alles sehr leicht, mit einer gewissen Leichtigkeit auch so zu sehen. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Punkt. Und ja, dann gibt's natürlich auch noch, wie macht ihr das? Wie kann man euch irgendwie unterstützen? Jetzt mal, du hast ja mehrere, du hast ja mit Hackbeat auch noch.
Genau, genusscast.de. Das ist eine andere, komplett andere Community, die sich auch anders verhält. Also da ist zum Beispiel so, dass man relativ wenig Feedback in Kommentaren bekommt.
Ja.
Was beim Neusprechfunk anders ist, weil das ja auch ein politisches Thema ist. Da kommen sehr viele Kommentare, auch sehr gute Kommentare, wo Leute noch Dinge nachrecherchieren und so. Und beim Genusscast ist aber eine andere Art von Feedback. Also da gibt's also diese, sagen wir mal, Genuss-Community ist eben auch eine sehr aktive, da gibt's mehrere Podcasts über verschiedene Themen. Da gibt's einen Podcast über Limonaden, da gibt's Podcasts über Cocktails und so. Und die zitieren sich zum Teil gegenseitig. Also zum Beispiel dieser Limonaden-Podcast, der hat immer wieder, wenn wir was über Limonaden machen, dann kommentieren die das in ihren Folgen.
Wie schön. Und
dann wird immer gesagt, ja, unser Partner-Podcast. Wir kennen die Leute gar nicht. Also nicht im realen Leben.
Partner-in-Crime.
Aber das ist natürlich schön, weil es dann, das ist eben Community-Building und das bringt einmal uns Hörern und denen natürlich auch Hörer, weil wir natürlich dann auch wieder das erwähnen. Und ich finde, sowas ist auch ganz wichtig. Und ich denke, da ihr ja auch so ein breites Themenspektrum habt, wäre es vielleicht auch schön, wenn es andere Podcaster gibt, die auch Bezug nehmen auf euch. Also ich werde es mal tun.
Nein, aber das ist das
fantastisch
Spannende. Es war ja, wie heißt es, letzten Winter oder fast Winter, war ja die Subscribe hier in Berlin. Und da habe ich das auch noch mal so als Impuls in die Community gegeben, weil es früher so war, dass Podcast auch sehr viel über andere Podcasts sagen. Und damit kam man auch immer wieder auf neue Ideen, während das einfach nach meiner Wahrnehmung in den letzten Jahren so ein bisschen abgenommen hat.
Mhm.
Und ich glaube, so dieses, man featuret sich gegenseitig, Klammer auf, natürlich nur, wenn man es auch gut findet. Aber ich glaube, gerade die Begeisterung für Sachen, die man gut findet, ist ja auch, sag ich mal, ne, man baut eine Beziehung zu den Hörerinnen auf oder andersrum, die auch zu einem. Dann ist das wie so ein Trust-Level. Dann so, ach geil, wenn du mal, das ist vielleicht ein guter Impuls, das mal zu probieren.
Absolut.
Und habt ihr denn auch irgendwie so eine Förderung? Oder kann man bei euch was spenden? Oder?
Hatten wir mal, als es noch Flatter gab. Und da gab es auch so viel Geld zumindest, dass unsere Webpräsenz dadurch bezahlt werden konnte. Das hat sich aber gelegt. Also Flatter gibt es nicht mehr. Jetzt gibt es natürlich andere. Wir haben aber dann uns nicht bei Patreon angemeldet oder so. Also wir verzichten jetzt auf finanzielle Unterstützung, weil einfach die Kosten nicht so hoch sind und die Webseite, die kriegen wir noch bezahlt. Also das muss vielleicht nicht sein. Also ich bin mehr interessiert an ideellem als an Spenden. Aber kann man natürlich machen. Also wenn man das will, macht man halt entsprechende, man sich bei Patreon anmelden oder so, und dann gibt es natürlich auch Geld. Also es gibt Leute, die wollen spenden. Ich hatte auch schon mal jemanden, der unbedingt Geld überweisen wollte. Ja, kann man machen.
Also ich fände das interessant, wenn wir auch eine Möglichkeit aufmachen, dass man uns finanziell unterstützen kann, weil ja ein bisschen was anfällt zu Technik, aber es fällt ja auch was an zur Redaktion, also bessere Gesprächsführung vorzubereiten, ist vielleicht auch ein Genuss für die HörerInnen und ist etwas, was ihnen finanziell was wert ist, oder weiß ich nicht, durch das ganze Thema fangen sie an, sich anders mit Geld auseinanderzusetzen und geben aus Dankbarkeit darüber etwas weiter. Also ich habe jetzt keinen Stress damit, aber ich fände es interessant, wohingegen welche Zahlungsdienstleister natürlich voll das heiße Eisen ist.
Ja, ja, so, das ist ganz schwierig.
Den Punkt sehe ich absolut.
Wir können das ja einfach mal evaluieren. Ne, dann gucken wir an, was gibt es da, was machen andere Podcasts, das sozusagen einfach mal sozusagen einbinden, weil ich kann ja einfach mal in mich reingehen, welche Podcasts fördere ich eigentlich? Ne, weil also ich habe regelmäßige Sachen, die ich so, ich sag mal, und interessanterweise, ich habe ja auch Lage der Nation, als die gerade neu waren und ich das Konzept einfach so geil fand, habe ich irgendwie so, ich glaube 2,30 Euro, so irgendwie so 23, notch, irgendwie, also etwas, was jetzt, sag ich mal, nicht groß war, aber wo ich einfach dachte, ich denke ja immer so, boah, wenn das alle machen, dann funktioniert's wieder, weißt du so. Absolut. Und das war für mich sozusagen jetzt nicht so, ich gebe da irgendwie so einen riesen Haufen, sondern, und das habe ich halt so lange auch gemacht. Ich glaube, bis als sie dann mit Sponsoring hatten, habe ich gesagt, mein Gott, anscheinend habt ihr jetzt ja irgendwie Geld, ihr braucht mich nicht mehr. Also ich fand einfach, ich glaube, das waren die ersten anderthalb Jahre oder so. Und vor allem, ich mag ja so kleine tolle Projekte von, ich nenne das mal wohl so Einzelkämpferinnen, also zum Beispiel mir fällt jetzt so Jenny ein, die den Einmischen-Podcast so macht, weißt du, so wie so eine Ein-Mann-Ein-Frau-Armee, die irgendwie das alles also und wirklich mit wie viel, und die hat ja auch noch einen normalen Job, den sie arbeitet im Finanzamt und so weiter und so fort, und das dann so, weißt du, da finde ich das einfach, das ist dieses Wertschätzungsding, weißt du, auch da, nicht, dass ich da irgendwie jetzt irgendwie, das sind keine 5 Euro, sondern immer sozusagen in so einem Ding, wo ich sagen kann, ja, mein Gott, wenn es irgendwann nicht mehr geht, dann eben nicht, aber ich glaube, das motiviert ja auch, Leute einfach weiterzumachen. Also auch hier Nora Hespers, die kennst du doch vielleicht auch, die so beim Deutschlandfunk, die hat so einen Podcast gemacht über den Vater und die Vergangenheit oder die Geschichte der Familie, und die hat einen ganz tollen über Philosophie mit ihrer Freundin, also mit einer Freundin, und weißt du, ich höre das und ich finde das so toll, das war dieses Thema gerade mit so Nerd aus einer persönlich freundlichen Perspektive. Und weißt du, das ist einfach so. Und ich glaube, wir müssen sag ich mal, das hört sich jetzt doof an, irgendwie so, es müssen mehr weibliche Podcasterinnen einfach geilen Kram noch. Also es gibt bestimmt auch weiß ich, aber ich finde, das zu fördern, ist sozusagen einfach die Visibilität. Weißt du, das ist so der Punkt, es ist doch noch an einigen Stellen, vielleicht liegt es an meinem Feed, aber doch eine hohe Masku-Anteil.
Also ich als weiblich gelesene Person kann sagen, ich freue mich, wenn wir auch finanziell irgendwie Wertschätzung bekommen. Ich bin aufs Land gezogen und da gibt's nicht an jeder Straßenecke ein Café, wo man irgendwie, weiß ich nicht, einen geilen Kaffee bekommt. Und wenn ich hier zum Podcasten in Berlin bin, mir zwischendurch einen Kaffee kaufen kann, dann hebt das die Moral auf jeden Fall unermesslich. Also ich würde das auch, ich würde das unterstreichen. Aber ich glaube, wir müssen es unterscheiden von dem Punkt, wie kann man zustiften? Ne? Also du hast das erzählt, dass du, off-mic erzählt, dass Leute dich immer mal wieder ansprechen, irgendwie, ja, was machst du denn nu, und können wir zustiften? Also können wir was dazugeben? Ja. Das muss man, glaube ich, das muss man von dem Punkt total ausnehmen. Ich glaube, wenn wir uns dahin entwickeln, dass es dann endlich um die Konkretisierung dieser Stiftung geht, dann gibt's noch und einen Aufruf, sich dran zu hängen, so, aber das ist noch nicht der Moment.
Genau, also das ist, das finde ich ja auch spannend, ne, dass eben ja. Menschen gerade anfragen, Puppe, finde ich geil, wollen wir mitmachen? Ich finde das deshalb so spannend, weil wir haben ja noch gar nicht ganz klar gesagt, was ist der Stiftungszweck? Das ist ja sozusagen die Reise, die wir hier gerade machen. Und dass trotzdem Leute sagen, ach, das fühlt sich richtig an und dann sag ich mal was zu. Also das finde ich halt einfach so, also das gibt mir halt Hoffnung, auch, dass da eben draußen eben Menschen sind, die einfach so, das muss ja nicht bei uns, ne, können im Zweifelsfall, wenn ich, nicht, dass sie jetzt alle zu Mal, doch, weißt du so, ich will doch sagen, wenn sie zu Mal, zu OKF oder wo auch alle irgendwie die Sachen hingehen, dann, das ist doch unsere eigentliche Zielsetzung.
Ich glaube, wenn wir uns näher für dich, für deine Stiftung dahin entwickeln, dass es konkreter wird, dann, ich kenne mich auch so ein bisschen in dieser Landschaft aus, bringe ich vielleicht auch einfach nochmal so ein Reigen an möglichen anderen Stiftungen mit. So, es muss ja nicht alles irgendwie zu dir gehen, wenn die Leute sagen, nee, ich habe eigentlich vielleicht auch durch den Podcast oder einfach durch eigene Kontemplation gemerkt, nee, ich bin eigentlich eher bei, weiß ich nicht, der Promotion der Farbe Blau, so, dann finde ich dir was dafür und dann machen wir mal irgendwie eine schöne Rundreise durch, was es alles für gute Sachen gibt, die irgendwie jenseits von Staat und Wirtschaft dieses Land am Laufen halten.
Genau.
Hätte ich riesige Lust, Sachen vorzustellen.
Ich könnte mir halt Folgendes vorstellen, das war ja auch immer so ein bisschen der Plan. Sobald wir hier so ein bisschen on track sind, dass wir häufiger Menschen von solchen Stiftungen, also so wie wir ja heute mit Maha anfangen, einfach hier haben, weil es glaube ich mannigfaltige tolle Sachen und die Story da drum, also der Zweck, aber auch, ich sag mal so, das Adventure der Menschen. Ja, das ist eigentlich eine total, eigentlich finde ich das einen total schönen roten Faden auch, die Sache immer wieder, ne, damit haben wir ja auch so, ich nenne es mal so verschiedene Formattypen, die aber gleichzeitig immer darauf einzahlen, wie viel wir irgendwie auch lernen. Ne? Wir lernen ja an jeder Geschichte.
Mhm. Absolut. Ich habe 15 Fragen an dich, Maha. Wenn wir mit dem Neuen fertig sind, sind wir, Puppe?
Also das, ich würde jetzt mal sagen, wir sind es jetzt einfach, zack, bumm, Vollgas. Und wir könnten dann in Medias Res gehen.
Ja, fantastisch. Ich habe das Gefühl, wir sind schon mittendrin. Sind ja schon so viele Querverweise gefallen. Und Maha, du bist hier, weil Puppe mir erzählt hat, dass du ihm diesen Floh mit der Stiftung ins Ohr gesetzt hast und offenbar hast du eine von diesen 27.000 Stiftungen, die es in Deutschland gibt.
Mhm. Ja, ich habe eine gegründet.
Gegründet?
Genau. Ja.
Erzähl mir alles drüber.
Ja, naja, also die Vorgeschichte ist eigentlich ähnlich wie bei Puppe.
Oh Gott, Puppe will noch was sagen.
Ja, es ist, ich würde es nur gerne kurz, ich habe noch eine Sache, die ich mir vorgenommen habe, die gerne sozusagen, bevor wir in Mahas Stiftungsgeschichte, weil ich finde ja immer spannend, woher kennen wir uns eigentlich?
Okay.
Und ich finde das, weißt du, warum ich das spannend finde? Weil wir ja immer über Werte hier auch sprechen. Und Maha ist ja auch einer dieser Menschen, die einfach in dieser, ich nenne es mal Early-Piratenzeit, eben auch da aufgeschlagen sind. Das heißt sozusagen, und weißt du, was war das eigentlich? Es waren Menschen, die irgendwelche Werte hatten und sie sozusagen in die Gesellschaft reinpatchen wollten. Und ich finde, weißt du, dort haben wir wirklich so angefangen, uns so kennenzulernen. Dann hatten wir auch gemeinsame Freunde und so weiter. Aber ich finde das deshalb so spannend, weil immer dieses, ne, jetzt irgendwie Parteien auch als so ein Wertekanon, den sie mitvermitteln, dass das eigentlich so spannend ist. Ich glaube, Menschen haben eben auch eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, ähnliches Mindset, die gerade in so einer, ich sag mal, aussichtslosen, wir gründen eine neue Partei und die ist jetzt einfach mal da und wollen sich einbringen, das ist so etwas, das schon mal einen sehr hohen Kompatibilitätsgrad auch. Und ich glaube, da war ich dann total froh, Maha so ein bisschen, für mich war immer so der ruhigere Buddha-Typ. Also ich fand das immer total schön, weißt du gerade.
Wir kannten uns aber schon vorher aus dem Chaos Computer Club, meine ich.
Ja, aber weißt du, kennen sind so 2,8 Millionen verschiedene Dinge. Und genau, also ich glaube, da ist aber so diese Intensität sozusagen auch, weil ne, man arbeitet ja auch an was Gemeinsamen.
Mhm.
Ne, und das verbindet sozusagen mich.
Ich finde das gut, dass du dir gerade das Wort nochmal genommen hast, weil genau das ja auch transitives Vertrauen ist. Ne? Darüber haben wir eben schon geredet. Wenn jemand, den du magst, was empfiehlt, hast du eine höhere Offenheit dafür. Und wenn ihr schon Wegstrecke miteinander geteilt habt, ja, also sowohl zeitlich als auch inhaltlich, ist es kein Wunder, dass du Pupe in den Floh ins Ohr setzen kannst, weil dieses transitive Vertrauen voll gegeben ist.
Ja.
Fantastisch. Also du kannst erzählen, was du willst.
Ja,
wir finden wahrscheinlich alles interessant.
Ich wollte es sogar etwas abkürzen, indem ich sagen wollte, dass die Vorgeschichte meiner Stiftung so ähnlich ist wie deine Vorgeschichte im Grunde. Also du hast dir Gedanken über dein Leben gemacht mit 50 und ich war dann aber in der Situation, dass es bei mir auf die 60 zuging und ich gedacht habe, ich muss jetzt irgendwie mal über mein Nachleben nachdenken und da habe ich eben dann überlegt, was kann man machen und so bin ich eben dann auf die Idee mit der Stiftung gekommen. Natürlich auch durch Gespräche mit anderen, also ich habe mit verschiedenen Leuten darüber gesprochen und unter anderem dann auch mit der Bankberatung und dann mit dem Hochschulverband, weil ich ja, also ich wollte in Richtung Wissenschaft gehen und der Deutsche Hochschulverband, das ist so die Organisation der Lehrenden an der Hochschule, an den Hochschulen, der hat auch eine Stiftung gegründet, die Universitätsstiftung. Und da habe ich mir gedacht, na, da frage ich die doch mal, ob man da irgendwie einsteigen kann. Und all diese Gespräche haben dann dazu geführt, dass ich mir gedacht habe, Mensch, ich könnte doch eigentlich selber eine Stiftung gründen und eben auch eine selbstständige Stiftung, denn zum Beispiel die Universitätsstiftung, das wusste ich auch erst durch das Gespräch, ist gar keine selbstständige Stiftung, sondern eine unselbstständige Stiftung, die treuhänderisch verwaltet wird. Das ist offenbar bei sehr vielen Stiftungen der Fall, weil das halt weniger Aufwand ist. Aber am Ende habe ich mir gedacht, Mensch, ich könnte eigentlich selber eine gründen. Und dann habe ich mich entsprechend beraten lassen und habe das dann auch getan. Und da war zunächst natürlich der Punkt, es ging ja auch um das Erben. Und da habe ich gedacht, ja, gründet man eine Stiftung, das heißt von Todeswegen, die also erst entsteht, wenn man tot ist. Und da habe ich gedacht, das ist dumm, denn dann weiß ich nichts mehr darüber. Das ist eigentlich keine so gute Idee, wenn man eine Stiftung gründet, wenn man schon tot ist. Weil, man will ja irgendwie auch noch wissen, was ist das? Und deshalb habe ich mir gedacht, ja, ich stifte schon vorher Geld und dann gibt es die Stiftung schon und ich kann mich dann darum kümmern. Da war auch so der Gedanke, wenn ich irgendwann mal in Pension bin, habe ich vielleicht auch Zeit und kann mich da, dann wäre das eine wichtige Aufgabe, die man noch erfüllen kann. Also diese Überlegungen spielten da vor allen Dingen eine Rolle und ja, ich wollte das eben zu Lebzeiten machen. Da hat der Bankberater dann zu mir gesagt, ach, wissen Sie was, da brauchen Sie ja, wenn Sie eine selbstständige Stiftung gründen wollen, das ist ja teuer, da müssen Sie ja dann auch viel Geld investieren, sonst lohnt sich das ja gar nicht. Da habe ich gefragt, ja, wie viel denn? Ja, sagt er, so 300.000 müssen Sie schon da einzahlen. Und dann sagte er zu mir, ich kenne niemanden, der einfach so 300.000 Euro verschenkt. Da habe ich mir gedacht,
jetzt mal Zeit.
Da kennt er mich nicht. Also was ist denn das für eine Beratung? Und der sagt, das gibt's nicht.
Was für ein Anti-Pattern, meine Güte.
Also der wollte eben, dass ich da eben der sozusagen per Testament eine Stiftung gründe, die dann die Bank.
Mensch, ob die Banken wohl ein eigenes Interesse haben in dem Gespräch?
Ja, ich habe mich tatsächlich ja mit dieser Variante auch beschäftigt, unselbstständige Stiftung. Und das machen die Banken, die verwalten sowas.
Ja, das machen die wohl gerne.
Es kostet einiges an Geld. Also das ist nicht für umsonst. Da habe ich mir gedacht, als ich das gesehen habe, was die so haben wollen, habe ich mir gedacht, ja meine Güte, da zahle ich ja fast 1,5 Kräfte. Dann kann ich die auch selber einstellen, was ich jetzt nicht gemacht habe. Aber also warum soll man das Geld der Bank geben, damit die dann ihre Leute bezahlen können?
Uns ist mal nur passiert. Also das ist jetzt nichts Schlimmes, wo irgendwie, wir haben ganz verpasst. Also wir haben die ganze Zeit so, ja Maha ist da, Maha, Maha, Maha. Wir haben jetzt gar nicht für Hörerinnen, welche heute zum ersten Mal den Podcast hören, gesagt, wer ist eigentlich Maha?
Stimmt, das haben wir nur in der letzten und der vorletzten Folge gesagt. Das ist völlig unzureichend. Möchtest du dich selber kurz vorstellen?
Ja, also Maha ist mein Nickname und ich heiße Martin Hase. So heißt übrigens auch meine Stiftung. Das ist die Martin-Hase-Stiftung. Und ja, ich bin Linguist. Ich habe einen Lehrstuhl für romanische Sprachwissenschaft und ja, beschäftige mich also sehr mit Sprache, aber ich war auch schon fast immer, möchte ich sagen, also seit vielen Jahren aktiv im Chaos Computer Club und ja, darüber kennen wir uns ja auch. Also das ist vielleicht so in der Kurzfassung, was ich so mache und wie wir uns kennen. Ja, im Chaos Computer Club war ich auch 12 Jahre im Vorstand, also da war ich wirklich sehr aktiv, jetzt nicht mehr so. Aber von daher ist mir halt diese Szene gut vertraut, kann man sagen.
Kannst du dich an ein prägendes Gespräch erinnern im Vorfeld zu diesem Bankgespräch? Also ich meine, du hast offenbar einen eigenen denkenden Kopf auf den Schultern und bist generell ein aktiver Mensch, deswegen konnte dir dieses Beratungsgespräch nicht wirklich dich auf eine andere Fährte bringen, ne? Sondern du konntest für dich kategorisieren, das ist ja eigentlich gar nicht die Richtung aus diversen Gründen so. Mhm. Aber kannst du dich im Vorfeld dazu an irgendwas Prägendes erinnern, was du gesprochen oder gelesen oder gehört hast, was so ein bisschen diese Gedanken vorgegleist hat?
Ja, gut, das Thema Stiftung, also da hatte man immer ein bisschen was mit zu tun, auch im Chaos Computer Club, da gab es und gibt es mal die Wau-Holland-Stiftung. Und dadurch, da habe ich natürlich auch gedacht, wir hatten ja dann gemeinsame Sitzungen mit den Leuten von der Wau-Holland-Stiftung, da habe ich gedacht, was ist denn das eigentlich, eine Stiftung? Und habe mich natürlich da auch schon mal mit dem Thema Stiftung auseinandergesetzt. Ich will jetzt nicht sagen, dass das so prägend war, aber es war jedenfalls eine Größenordnung, die ich schon kannte, gerade aus dem Chaos-Umfeld. Und dann ja auch in den Niederlanden, die niederländischen Camps werden ja alle durch eine Stiftung organisiert. Diese Stiftung ist ja damals auch hervorgegangen aus praktisch von Leuten, die halt in diesem IT-Boom, als es so losging mit dem Internet, eben viel Geld verdient haben und dann gesagt haben, das wollen wir aber der Community zur Verfügung stellen. Auch das fand ich beeindruckend. Und dann natürlich aus meiner beruflichen Tätigkeit. Die Wissenschaft in Deutschland wird ja auch maßgeblich durch Stiftungen gefördert, unter anderem die sogenannte Volkswagen-Stiftung. Der Name ist ein bisschen irreführend. Es hat tatsächlich Leute gegeben, die gesagt haben, wir nehmen jetzt kein Geld mehr von der Volkswagen-Stiftung wegen des Dieselskandals. Aber die Volkswagen-Stiftung hat mit dem Dieselskandal nichts zu tun, weil die auch mit Volkswagen nichts zu tun hat. Die heißt nur so, weil sie dadurch entstanden ist, dass bei der Privatisierung des Volkswagenwerbs, war ja ein Staatsbetrieb, da wurde natürlich Geld generiert. Wenn man Dinge privatisiert, dann gibt es Leute, die eben Anteile kaufen und plötzlich ist Geld da. Und das Land Niedersachsen und die Bundesrepublik Deutschland, die haben halt gesagt, wir stecken das nicht in unseren Haushalt, sondern wir machen damit eine Stiftung zur Förderung der Wissenschaft. Und bei der Volkswagen-Stiftung war ich halt lange Zeit Gutachter. Also ich war 8 Jahre lang in einem Gutachtergremium für einen Forschungsschwerpunkt. Und dadurch habe ich eben mitbekommen, was die eigentlich für tolle Sachen machen. Und das, gut, ich habe jetzt nicht das Geld, was die Volkswagen-Stiftung zur Verfügung hat, aber ich finde das System eigentlich sehr gut, weil da wirklich Forschungsförderung geschieht, die nicht irgendwie von staatlichen Interessen oder so gelenkt ist. Und das finde ich eigentlich schon wirklich einen guten Ansatz. Und da ich das da eben mitbekommen habe, hat mich das eben auch beeindruckt. Und man muss ja wissen, die Volkswagen-Stiftung ist gegründet worden zu einer Zeit, also eigentlich sollte das gar keine Wissenschaftsstiftung sein, sondern bei der Privatisierung des Volkswagenwerks in den 50er Jahren hatte man gedacht, man macht eine Stiftung, um so die sozialen Belange der Arbeiter irgendwie zu unterstützen. Und dann gab es aber den Sputnik-Schock. Also die Sowjetunion hat einen Satellit ins All gebracht und alle anderen haben gesagt, was ist denn das? Wieso können wir das nicht? Und da hat man eben gesagt, so, wir müssen jetzt was tun für die Forschung. Und deshalb hat man kurzfristig sich überlegt, eben eine Stiftung zu gründen, die halt die Forschung fördert. Und zwar auch richtig die Grundlagenforschung und auch eben Forschungsbereiche, die nicht so anwendungsbezogen sind, Geisteswissenschaften. Und das war schon wirklich eine sehr gute Idee. Würde man heute in der Politik vielleicht nicht mehr erwarten, dass sowas passiert. Und ich meine, der Sputnik-Schock hat nicht nur diese Stiftung gebracht, sondern hat uns das Internet gebracht, hat uns die Raumfahrt gebracht. All diese Dinge sind natürlich eine Folge des Sputnik-Schocks. Und in gewisser Weise hatte ich ja auch so eine Art Sputnik-Schock in der Corona-Zeit, ne, wo ich halt gesehen habe, meine Güte, was ist hier los? Die Leute, also Wissenschaft spielt irgendwie keine Rolle mehr. Da werden irgendwelche Aberglauben verbreitet und so. Also das fand ich ganz schlimm und habe dann eben gesagt, man müsste was tun für die Wissenschaft. Und deshalb habe ich ja eben auch gesagt, ich möchte eine Stiftung gründen zur Förderung von Bildung und Wissenschaft.
Also finde ich extrem interessant. Ja. Weil, Puppe, du das auch erzählt hast, dass deine so, ich möchte jetzt nicht sagen Bewusstseinswerdung, ne, aber deine nochmal andere Auseinandersetzung mit dir in der Welt auch Corona auch. Also ich glaube, es werden noch einige soziale Innovationen aus dieser Zeit hervorgehen. Ja. Also ich glaube, es sind auch unglaublich viele Schmerzen passiert. Und das ist nicht aufgearbeitet in der Gesellschaft. Ich freue mich auf den Moment, an dem wir nochmal einen Untersuchungsausschuss bekommen oder irgendeine andere kollektive Aufarbeitung. Jetzt haben wir mit euch beiden hier zwei individuelle Fälle sitzen, die aus welchen Gründen auch immer die Mittel hatten, buchstäblich was draus zu machen aus der Zeit. So. Aber hochinteressant, dass das bei dir auch da reingefallen ist.
Ich fand gerade, also du hast gerade ein Wort so nonchalance nebenbei gesagt und hast auch sogar die Auflösung ein bisschen gegeben, dass du gerade den Sputnik-Schock irgendwie erwähnt hast. Weil ich finde, es ist halt total, deshalb, ich würde das gerne noch einfach einmal ein bisschen ausholen, weil du hast gerade, daraus ist ja das Internet so abgefallen. Man muss sich das halt immer mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Sputnik-Schock, der einfach den Amerikanern oder einfach der westlichen Welt gezeigt hat, warum sind die so weit? Und auf einmal sagen die, wir müssen hier Forschung, andere Sachen sozusagen, haben sie wirklich große Mengen an Geld genommen, haben irgendwie Universitätsbereiche gefördert, wo zum Beispiel Lerncomputer und solche gestiegen. Das war das, wo ich meinen Vortrag gemacht habe über das Plato-System. Ganz wichtiges System, wo sozusagen ganz viel Urschleim aus dem Cyber dann APAN sozusagen, die sozusagen das APANET, die ersten Sachen des Internets. Und man muss sich das immer mal überlegen, was das dann wiederum für unsere Community. Ne, also eigentlich, ich bin ja zurzeit immer so auf den, das ist eine Bestimmung oder das sind Zeichen. Und ich finde, das ist wirklich so, dieser Schock damals hat Leute aufgerückt. Und darum an der Stelle ganz spannendes Thema, lohnt sich. Also ich denke, daran erkennst du immer, was möglich ist, wenn der Staat oder staatliche Akteure etwas nur hinreichend priorisieren. Ja, und ich finde, das ist sozusagen, damals war auf einmal so, egal, hier ist N-Geld, machen. Ja.
Und es bricht ja auch eine Lanze dafür, in langen Linien zu denken, ne? Weil in der Kurzfristigkeit kannst du überhaupt nicht intendierte oder unintendierte Folgen absehen, ne? Also je nach Größe und Komplexität brauchen die Dinge so. Und ich meine, dass du heute hier sitzt, wir haben 2025 und was ein Ereignis von vor 60, 70 Jahren referenzierst, ist spektakulär. So.
Ja. Naja, aber der Punkt ist halt, dass es eben wieder Erfahrungen gab, wie eben Corona, wo man sieht, dass eigentlich wieder es nötig ist zu handeln. Und damals, eben beim Sputnik-Schock, haben halt eben Politiker auch Entscheidungen getroffen, die wirklich nachhaltig waren. Dass man sagt, wir gründen so eine Stiftung. Und das hätte ja nicht sein müssen. Das Land Niedersachsen hätte sagen können, wir tun das Geld alles in unseren Haushalt und machen aus unserem Haushalt was. Nur das ist halt nicht nachhaltig. Denn wenn dann plötzlich ein Haushaltsengpass ist, eine Schuldenbremse oder sonst was, dann wird eben nichts mehr investiert. Während wenn man eine Stiftung hat, dann weiß man, man hat für nicht alle Zeiten, aber für eine sehr lange Zeit da nachhaltig
Mittel gebunden.
Mittel. Ja. Und das ist natürlich schon auch eine sehr gute Überlegung gewesen. Und das ist eigentlich eine, die ich auch aufgreifen möchte. Ne? Gerade wenn man dann denkt, dass sich die Welt immer wieder ändert, dann etwas zu schaffen, was nachhaltig ist.
Und sich halt auch vorwärts ändert, ne? Also echter Nachtsche Springprozession, so ein ja. Schritt zurück und dann zwei wieder vor. So. Also es ist einfach hochinteressant und ich sehe die Analogie total von aus Krise ist der Mensch in der Lage, Neues zu gebären.
Ja.
So, absolut.
Genau. Und wenn man sich das jetzt mal auf der Zunge zergehen lässt, nochmal, jetzt sag ich sag mal vom Timing. Wir sitzen jetzt hier gerade im Mitte Februar 2025 und wenn ihr mal die letzten zwei Wochen euphorisch wirken lässt oder wir alle, die geopolitischen Veränderungen, also ich will nicht sagen, das ist doch gerade auch aus europäischer Perspektive, nenne ich das jetzt auch mal wie ein Sputnik-Shop, auf einmal sozusagen Dinge, die wir hören müssen von auf der anderen Seite des Atlantiks, also wir stehen plötzlich irgendwo zwischen Stühlen. Und weißt du, da wird auch, Klammer auf, immer meine heimliche Hoffnung, Europa enger zusammenkommen und sozusagen jetzt gezwungen oder hinreichende Notwendigkeit haben, sich zu einigen und auf Dinge zu machen. Also auch auf gemeinsame europäische Werte. Wir stiften alles. Darum jetzt haben wir das große Ganze umarmt.
Nee, sehe ich absolut total ähnlich und oh Gott, wir haben bisher, glaube ich, immer so eine Stunde gemacht. Ich sehe nicht, dass wir damit auskommen heute. Aber du hast Zeit, Maha.
Aber oder? Ich muss noch was anknüpfen, weil du gefragt hast nach wichtigen Gesprächen. Ich glaube, es sind nicht nur Gespräche, sondern auch Erfahrungen, die man macht. Es gab nämlich noch eine Erfahrung, die letztlich mich da veranlasst haben. Also dass ich das Gefühl hatte, ich muss was tun. Und diese Erfahrung hat was wirklich mit dem Internet zu tun. Nämlich, es ist ja so, in der Wissenschaft werden Bücher produziert und Artikel produziert und so. Aber inzwischen machen Wissenschaftler auch andere Dinge, zum Beispiel Podcasts. Und die werden nicht in gebührender Weise konserviert. Also mir ist das passiert. Ich hatte die Möglichkeit, in der Sendereihe Aula vom Deutschlandfunk eine Vorlesung zu halten, die dann ausgestrahlt wurde beim Deutschlandfunk. Und war natürlich, fand ich toll. Ne? Und ich fand auch toll, wie die das aufgearbeitet haben. Die machen nicht einfach da hat man nicht einfach dann eine Stunde Vorlesung, sondern das wird dann nochmal so portioniert. Dann gibt's noch zwischendurch so einen Erklärungskommentar und so. Also sehr schön gemacht. Ja, und diese aufbereitete Vorlesung, die war dann plötzlich depubliziert. Ich habe gesagt, wieso ist die depubliziert? Das kann doch nicht sein. Also ich möchte, dass das weiter zugänglich ist. Ja, und dann hat mir jemand geholfen, also jemand, den ich eigentlich auch nur über die sozialen Netze kannte, Markus Trapp von der von der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg. Er hat gesagt, ja, also er kümmert sich und hat dann tatsächlich den Deutschlandfunk angeschrieben, hat die Audiodatei bekommen und hat die bei sich, macht so einen Blog, eben wo es halt um
Text und Blog.
Ja, Text, ja genau, wo es halt eben auch so, das passte einfach thematisch und da hat er das dann eingebaut und jetzt ist das tatsächlich wieder zugänglich und ich kann das sozusagen als Publikation dann auch irgendwo verlinken. Ja, und das ist aber ein ungelöstes Problem. Sobald Wissenschaftler was anderes machen als traditionelles Publizieren, ist das nicht gesichert, weil die Bibliotheken sich nicht darum kümmern, beziehungsweise auch nicht darum kümmern können. Und da gibt's natürlich so Einzelkämpfer wie Markus Trapp, aber man muss das irgendwie fördern, dass das eben auch Institutionen sich um solche neuen Medien kümmern. Und da hoffe ich, dass ich mit meiner Stiftung auch was machen kann. Ne? Dass man da mal guckt, dass eben Leute dann auch sozusagen Drittmittel bekommen dafür, dass sie solche Dinge machen und dass dann über kurz oder lang da eben auch ein System entsteht, wo eben auch neuartige Formen der Publikation dann konserviert werden.
Ich finde das sehr interessant, dass du das in diesem Kontext nochmal darstellst. Ich war 2 Jahre lang Mitarbeiterin von Tabea Rössner, die war für die Grünen im Bundestag, beziehungsweise wird jetzt noch eine Woche im Bundestag sein, dann scheidet sie aus. Und die war unter anderem für Filmförderung zuständig und ich habe ihr in diesem Bereich zugearbeitet und auf einmal hatte ich das ganze Thema Digitalisierung des Filmerbes und bei welchen Temperaturen brennen eigentlich diese alten Rollen und diese ganze Konservierung von dem kulturellen Vermächtnis, was Leute vor uns hinterlassen haben, die irgendwie über andere Speichermedien nur verfügt haben. Und deswegen ist mir das ganze Thema auch sehr nah. Ich finde auch, wie du, das ist ein ungelöstes Problem, nicht nur wie sozusagen Wissen, also in welchen Branchen welche Proklamation von Darbietung so die einzige ist, so. Und es scheint in unserer so vielfältigen Medienwelt einfach immer noch, weiß ich nicht, Schrift auf Papier zu sein, so. Aber würdest du auch sagen, dass, also gibt's da so irgendeine, was Größeres noch von, wir können so viel Wissen haben wie noch nie zuvor und wir sind so schlecht darin, mit dem Erbe umzugehen?
Ja.
Also würdest du sagen, dass es da so eine Querverbindung gibt?
Da ist tatsächlich ein Problem. Genau. Also da gibt es viele interessante Projekte, eben auch Wikipedia und so. Aber auch Wikipedia ist anfällig. Da müssen Leute hinterher sein, dass da nicht plötzlich irgendwie, hat man ja gesehen, bei der kroatischen Wikipedia, wo dann tatsächlich politisch Rechtsradikale das übernommen haben und dann eben auch die Inhalte verändert haben. Also das sind alles wichtige Dinge und da gibt es halt Bedarf. Also ich meine, die Wikipedia hat jetzt schon eine gute Unterstützung durch die Wikimedia Foundation und so, aber es gibt natürlich noch viele andere Projekte, die das möglicherweise nicht haben. Ja. Und da muss dann jemand her und da kann natürlich dann vielleicht eine Stiftung was tun. Es geht ja oft nur darum, dass Dinge angeschoben werden. Man muss ja jetzt nicht sagen, diese Stiftung übernimmt für alle Zeiten alle Kosten für die Konservierung von irgendwelchen Inhalten. Aber sowas mal anzuschieben und Bewusstsein zu schaffen, das ist doch der Punkt. Später sind es dann öffentliche Bibliotheken und staatliche Institutionen, die sich kümmern, aber die müssen erstmal auf die Idee kommen. Ja.
Spannenderweise, weil das gerade genau da reinpasst. Du erinnerst dich, letztens hatten wir über Monoxid und Ralf Stockmann gesprochen, die sozusagen unseren Mastodon-Account irgendwie hosten. Ralf arbeitet ja für eine große, ich glaube, Staatsbibliothek. Ja,
genau.
Das ist hier in sozusagen.
Genau,
Berlin.
Der richtige Ansprechpartner.
Meine ich. Und Ralf hat dich wiederum mal angepinkt, weißt du, da kam sozusagen auch unser Gespräch sozusagen noch mal rein, weil ich gesagt habe, weißt du, so, wie geht er nicht damit um? Und das Spannende ist, er baut auch gerade bei sich dieses Themenfeld wiederum auf, weil das ist sozusagen dieses, ne, Ralf ist ja auch, er atmet ja auch Podcast sozusagen und ist in dem ganzen Ökosystem so von, und ich finde das total spannend, dass dort, sag ich mal, Infrastruktur gerade auf, sag ich mal, institutioneller Ebene mal reingedacht wird, weil eigentlich müssen wir ja immer so einen gesamten Lösungsraum vor unserem geistigen Auge haben. Und darum, ich denke, Ralf, Klammer auf, Aktennotiz, müssten wir sozusagen dann auch irgendwann sozusagen hier nochmal einladen.
Ist vermerkt, finde ich super. Aber wir sind ein bisschen drumherum geturnt bisher, Maha. Was ist denn genau dein Stiftungszweck und wie verwirklichst du den? Also Wissenschaft?
Genau, also Bildung und Wissenschaft ist der Stiftungszweck im Allgemeinen, aber natürlich habe ich da ganz viele Unterpunkte aufgelistet, wo man das dann nochmal konkretisiert. Also ich möchte, einerseits habe ich ja vorhin schon gesagt, so ein bisschen die Konservierung von Wissenschaft fördern, also gerade von alternativen Publikationskanälen. Und ein anderer Punkt, den ich habe und der natürlich auch mit meiner Biografie zusammenhängt. In Deutschland gibt es viele Möglichkeiten, unterstützt zu werden im Studium, für die Promotion und so, gibt es Promotionsstipendien und so. Und dann wird es weniger. Und dann kommt aber so eine Zeit, wo man eigentlich schon viel geleistet hat, aber eben noch keine Lebenszeitstelle hat, weil es in Deutschland sich so entwickelt hat, dass unterhalb der Professur es an Universitäten und in wissenschaftlicher Forschung praktisch keine Dauerstellen gibt. Und das ist eigentlich ein Problem. Denn die Förderung endet meistens bei der Dissertation. Es gibt auch mal so Habilitationsstipendien oder es gibt auch Stellen, Juniorprofessuren. Aber auf dem Weg zur Professur hat man dann immer noch so Lücken. Und ich denke, da müsste man auch was entwickeln. Und da möchte ich auch gerne, eben bin ich ins Gespräch gekommen mit der Deutschen Universitätsstiftung, die ich schon erwähnt habe, bin ich gerne mit denen zusammen gucken, ob man da nicht was entwickeln kann, dass es auch noch eine Fördermöglichkeit gibt auf diesem relativ hohen Niveau. Denn das ist eigentlich leicht, da zu finden, jemanden zu finden, der förderungswürdig ist, der oder die förderungswürdig ist, weil es natürlich, weil die Leute auf der Ebene ja schon viel geleistet haben. Es ist also nicht so wie bei Stipendien für Studierende, wo man nie weiß, werden die das machen oder nicht.
Oder sind sie auch hingebungsvoll genug, diesen schweren akademischen Weg einzuschlagen. Ne? Ja. Also Postdocs haben schon so viel Leidensfähigkeit bewiesen und so viel intrinsisches Interesse an Inhalten.
Genau. Und also gerade in Deutschland der Weg zur Professur ist
hart
und zwar in der letzten Phase. Das ist ja das Absurde. Und deshalb sollte man da vielleicht auch was machen. Da möchte ich eben gerne auch tätig werden, eben durch Stipendien und so. Natürlich habe ich nicht so viel Geld, dass man das jetzt im großen Stil machen kann, aber vielleicht kann man da eben auch mit anderen ins Gespräch kommen, dass man dann eben was lanciert, was dann eben auch weiterführt. Also ich werde jetzt schon anfangen, denn ich kann ja nicht ewig warten, bis sich alle aufgemacht haben. Also ich werde jetzt auch schon Leute unterstützen. Die Deutsche Universitätsstiftung hat zwei Programme. Das eine heißt Tandem, das andere heißt Welcome, wo halt Menschen unterstützt werden, die zum Beispiel auf der Flucht sind und hier dann eben studieren. Die kriegen jetzt nicht unbedingt viel Geld, sondern da hat man so ein Programm, dass die Ansprechpartner haben, Mentoren haben, dass die sich vernetzen können und so.
Ja, das ist ja die Hälfte des Kapitals.
Und das finde ich halt wichtig und da will ich natürlich schon mal unterstützend mitwirken, weil ich das wirklich gut finde. Die haben mir auch Gelegenheit gegeben, da teilzunehmen an ihren Auswahlgesprächen. Und das ist wirklich ganz beeindruckend, was man da für, was für Menschen man da trifft, die halt wirklich viel Schlimmes erlebt haben und trotzdem eben ganz großartige Leistungen bringen. Da kann ich vielleicht mitwirken, eben auch, um da vielleicht die Geisteswissenschaft ein bisschen zu fördern. Denn für gerade die Ingenieurswissenschaft, da gibt es auch viele andere. Da gibt es die TÜV-Stiftung, die will natürlich Ingenieure fördern und Ingenieurinnen, aber eben bei den Geisteswissenschaften ist da nicht so viel dahinter. Ich meine, gut, die TÜV-Stiftung ist auch gemeinnützig, aber die handelt natürlich auch in ihrem Interesse.
Das darf sie auch. Ja. Aber es ist interessant, weil während du gesprochen hast, wollte ich dich fragen, ist es auf linguistische Förderung beschränkt? Und dann hast du selber gerade schon gesagt, geisteswissenschaftlich. Also gibt es irgendwie so bestimmte Linien, die dich interessieren? Oder hast du so größere für dich selber sozusagen Forschungsstränge identifiziert, wo du quasi subjektiv reingehst?
Nein, also ich habe erstmal nicht geschrieben, dass jetzt nur Geisteswissenschaftler oder Geisteswissenschaftlerinnen gefördert werden sollen. Das würde ich nicht machen. Es geht mir natürlich schon darum, dass eben gerade so Bereiche, wo es nicht schon viele andere Programme gibt, dass man die natürlich dann versucht, besonders zu fördern. Also ich denke, das ist naheliegend. Und es ist ja so, dass ich ja auch entscheiden kann, wo das Geld hingeht. Ich meine, das ist ja das Gute bei der Stiftung. Man hat sich zwar verpflichtet, eine bestimmte Summe nicht mehr für die eigenen Zwecke zu verwenden, aber man kann natürlich als Stiftungsvorstand natürlich dann auch entscheiden, wo das Geld hingehen soll. Also das bleibt ja einem. Und dann kann ich ja immer noch sagen, ja, dann doch lieber Geisteswissenschaften und nicht Ingenieurswissenschaften, aber das soll nicht heißen, dass ich jetzt was gegen Ingenieurswissenschaften habe, wenn es da.
Das wollte ich dir auch überhaupt nicht in den Mund legen und das kam auch nicht so rüber. Nee, ich war einfach neugierig, ob du, aber das ist vielleicht eine Frage, die ich jetzt formal abbilden könnte über, du bist der Stiftungsvorstand und du entscheidest alleine über deine operativen Tätigkeiten oder hast du Leute, die du entweder formal oder informell berufen hast, Fragezeichen?
Also das muss, also das kann man in Deutschland unterschiedlich handhaben, aber die Stiftung braucht auf jeden Fall einen Stiftungsrat oder Kuratorium, denn die Stiftung ist ja sozusagen auf die Ewigkeit angelegt. Wenn jetzt der Stifter Vorstand ist und irgendwann nicht mehr kann oder stirbt, dann muss es ja weitergehen. Ja. Deshalb braucht man halt dieses Kuratorium, was natürlich dann dafür da ist, einen neuen Vorstand zu finden, wenn der Alte nicht mehr kann. Also von daher braucht man das Kuratorium. Und dann habe ich es so gemacht, wie offenbar die meisten Stifter, dass dieses Kuratorium nicht mitentscheiden muss, aber beraten kann. Das heißt also, am Ende entscheidet der Vorstand alleine und der Vorstand bin nur ich. Also das ist klar. Aber es gibt halt das Kuratorium, was beratend tätig ist. Wo es dann auch mal Streit geben kann, das ist klar. Aber am Ende ist eben der Vorstand derjenige, der entscheidet. Und das bin halt ich. Also von daher kann ich da schon sehr autonom entscheiden. Aber so ganz so autonom ist es dann doch nicht, weil es natürlich auch noch eine Stiftungsaufsicht gibt, die sehr genau kontrolliert, was die Leute machen. Also wenn da ein Stifter herkommt und verteilt dann das Geld unter seinen Freunden, dann wird, glaube ich, die Stiftungsaufsicht sehr schnell einschreiten. Also die sind wirklich sehr, also ich habe es ja hier schon mitbekommen bei der Gründung, die passen schon sehr genau auf, was vorgeht.
In welchem Turnus wirst du kontrolliert?
Ja, man muss jedes Jahr einen Bericht vorlegen.
Und im wievielten Jahr bist du? Das haben wir noch gar nicht.
Ich bin jetzt im zweiten Jahr. Also ich habe 2023 habe ich das Stiftungsgeschäft gemacht und 2023 war dann ein sogenanntes Rumpfgeschäftsjahr. 2024 war das erste Jahr und jetzt ist das gerade das zweite Jahr, beginnt jetzt gerade, weil die Stiftung Anfang Februar gegründet worden ist. Also spannend. Von daher ist es jetzt, beginnt jetzt gerade das dritte Jahr. Das heißt, ich muss jetzt auch langsam wirklich philanthropisch tätig werden, weil man 3 Jahre Schonfrist hat und dann muss man aber.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Und übrigens, Puppe, ich frage jetzt alle Fragen. Du kannst dich melden, wenn du.
Ganz im Ernst, für mich ist es total einfach, weil ich höre gerade eher gespannt sozusagen zu. Und nur, dass ich jetzt sozusagen hier aus dem Off dann sage, hier, ich will aber auch noch mal ganz im Ernst, ich bin hinreichend autark, um sozusagen was zu sagen. Und ich weiß, ich habe ja auch den Vorteil, ich war ja bei dem Essen mit Maha auch mit dabei. Ja, also das heißt sozusagen, ich habe ja so eine Art Sneak Preview. Und ich glaube, ich habe schon ein paar Fragen, aber ich finde eigentlich den Flow gerade zwischen euch beiden total super. Darum, hier, also you are be my guest oder wie nennt man das? Nein,
ich mach weiter, höre genau. Ich da raus. Ja, cool. Das wäre nämlich meine Frage gewesen, was ich meinte mit diesem, hast du irgendwie gesellschaftliche Bereiche oder Forschungslinien, die du dir vorgenommen hast? Hast du schon operativ begonnen? Also hast du dir schon irgendwas ausgesucht? Und wenn ja, was ist es? Ich bin so neugierig.
Also philanthropisch bin ich noch nicht tätig geworden. Da bin ich halt noch in der Aufbauphase. Und ich habe im letzten Jahr vor allen Dingen halt so ein bisschen geguckt, was kann man machen? Und habe halt das Gespräch gesucht mit der Universitätsstiftung und so. Also da haben wir so ein bisschen, sagen wir mal, konzeptionell gearbeitet, aber jetzt noch nicht durch Fördermaßnahmen. Das werde ich aber jetzt tun. Denn wie gesagt, ich hätte auch noch dieses Jahr schon Frist, also 3 Jahre schon Frist hat man, aber warum? Also jetzt kann ich auch schon was ausgeben, denn es sind ja auch Kapitalerträge schon eingekommen und die muss man dann ja auch irgendwann ausgeben. Und dafür macht man es ja.
Aber du magst nicht sagen, was kommen wird oder weißt du es noch nicht?
Ich habe doch schon gesagt, also ich mache jetzt in diesem Jahr diese Sache mit dem Welcome. Stipendium.
Ah, okay. Das heißt, da hängst du dich schon dran. Okay.
Und ich versuche halt in den kommenden Jahren dann noch ein paar andere Dinge zu lancieren. Also einmal natürlich diese Förderung im Bereich auf dem Weg zur Professur und auch die Geschichte mit den mit dem digitalen Erbe, sag ich mal.
Ne? Es ist so spannend. Aber ich meine, die Postdocs, die werden dir die Bude einrennen. Es gibt so viele.
Ja, das ist schon klar.
Was für ein geiles Problem du dir geschaffen hast.
Ja, deshalb muss man da eben auch Strukturen finden. Deshalb kann ich nicht einfach sagen, ich mache das jetzt, dann wird mir die Bude eingerannt und ich weiß nicht, wie ich entscheiden soll.
Ja.
Aber wenn ich versuche, zusammen mit der Universitätsstiftung was zu machen, dann kann man einen Rahmen finden, wo es dann die Möglichkeit gibt, sich zu bewerben und wo man dann guckt, wo vielleicht dann auch noch andere ins Boot kommen, dass man halt nicht nur jetzt ein Stipendium vergeben kann, sondern vielleicht auch ein bisschen mehr. Also da geht es darum, halt die Strukturen zu schaffen, dass man eben mehr machen kann, indem man eben selber sagt, ich gebe auch was.
Mhm.
Aber eben, ich kann das nicht alles alleine machen, weil es wahrscheinlich zu viel Nachfrage gibt. Und es ist auch gut, wenn der Stiftungsvorstand nicht selber an irgendwelche Personen was vergibt, sondern wenn man das in so einem Rahmen macht, dass es dann da so eine Auswahlkommission gibt und so, dass dann so ein bisschen Abstand zwischen dem Stiftungsvorstand und den Geldempfängern gibt, damit nicht am Ende irgendwie auch nur der Verdacht entsteht, dass man da jemanden sympathisch findet und dann aus Sympathie da irgendwie Geld vergibt. Das soll ja auch nicht sein. Das soll ja irgendwie dann auch eine gewisse Grundlage da sein, dass man sagen kann, das ist förderungswürdig, das vielleicht weniger und so. Das sind halt immer schwere Entscheidungen. Deshalb ist es gut, wenn man da einen Rahmen hat, wo man nicht selbst alles entscheiden muss.
Bin voll überzeugt. Und ich glaube, ich bin studierte Politikwissenschaftlerin und wir definieren Institutionen als auf Dauer angelegte Problemlösungen.
Mhm.
Und genau so ein Mechanismus, es zu entpersonalisieren, führt ja auch überhaupt zu einer Chance, so eine Stiftung zu institutionalisieren, ne? Was wiederum ja fürs gesellschaftliche Gefüge, also es gibt mehr als nur Staat und Markt, sondern es gibt irgendwie einen großen dritten Sektor und es gibt noch Medien und so weiter, aber wir brauchen diese dritten Räume irgendwie unbedingt und müssen den Nepotismus auch da versuchen rauszuhalten, weil so stellen wir uns hier eine freiheitlich-demokratische Grundordnung miteinander vor.
Genau.
Finde ich sehr nachvollziehbar.
Ja. Und dass wir diesen dritten Bereich unbedingt brauchen, das steht außer Frage, denn der Staat kann nicht alles versorgen.
Das sagen wir jetzt so leicht flockig hier im Podcast, aber der dritte Sektor wird noch so unter Beschuss geraten in diesem Rechtsruck, dass da kommen noch ganz andere Zeiten.
Ja.
Ich glaube, was ich jetzt als vielleicht Hörerinnen irgendwie noch ganz interessant fände, ne, weil wir sind jetzt schon, Mahas Stiftung ist da.
Ja,
also wir reden gerade über, das Schiff schwimmt und sozusagen mal gucken, wohin wir jetzt genau fahren.
Mhm.
Ich fände sozusagen spannend, weil das ist ja auch, bezieht sich dann wiederum auf unser Projekt gerade so. Weißt du, du hast jetzt irgendwann gesagt, ja, ich will vielleicht eine Stiftung machen.
Mhm.
Weißt du, so, ich will nicht sagen, was sind so die Meilensteine? Also, ne, dann ruft man irgendwie so, who you gonna call, Ghostbusters, für einmal.
Ja, das ist noch nicht so
Stiftung.
Einfach.
Also darum, ich wüsste gerne, welche Expertise hast du dir so geholt? Musstest du häufig Rücksprache halten? Du hast gesagt, es gibt ein Stiftungsamt oder irgendeine Stiftungsaufsicht.
Ja, eine Stiftungsaufsicht.
Genau. Meine ich eben, gibt es da iterative Schritte, kann man sagen? Ich würde das gerne so planen. Also darum, an der Stelle würde ich gerne sozusagen vorne nochmal so jetzt so.
Genau, also wenn man eine Stiftung gründen will, braucht man natürlich irgendwie Unterstützung. Und da gibt es im Grunde zwei Möglichkeiten. Da gibt es Verbände, also zum Beispiel den Stifterverband, also wenn es um Wissenschaft geht, die helfen auch bei der Gründung von Stiftungen. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, dass man es auch selbst macht, aber dann braucht man einen Anwalt. Und da gibt es tatsächlich Anwälte, die auf Stiftungsrecht spezialisiert sind. Und mit dem Gespräch bei der Deutschen Universitätsstiftung hat man mir gesagt, ja, da gibt es einen in Berlin, das ist der Beste, was Stiftungen angeht. Ja, und den habe ich dann kontaktiert. Und der hat sich auch gleich bereit erklärt, gegen Honorar natürlich, mich dazu beraten. Und der hat dann mit mir zusammen da eine Satzung ausgearbeitet und hat die dann der Stiftungsaufsicht unterbreitet. Die Stiftungsaufsicht hat dann dran rumgemeckert, da ging es halt hin und her und bei mir stiegen die Ausgaben, denn der hat natürlich nach Zeit abgerechnet. Und die Stiftungsaufsicht hatte sehr viele andere Ideen.
Geht das nach Wohnort oder welche Stiftungsaufsicht war das?
Ja, das ist jetzt auch ein sehr interessanter Punkt. Das hat mir auch der Anwalt genauestens erklärt. Also man hat da gewisse Freiheiten. Man soll natürlich die Stiftung da errichten, wo man selber ist. Aber bei mir, und das hat er mir auch gesagt, ich hätte drei Möglichkeiten. Und da ich ja in Bayern tätig bin, könnte ich ja sagen, ich gründe die Stiftung in Bayern. Da ich in Berlin meinen Hauptwohnsitz habe, kann ich natürlich sagen, ich gründe die Stiftung in Berlin. Und, das hat er mir auch gesagt, da ich in Nordrhein-Westfalen irgendwie geboren und aufgewachsen bin, könnte ich auch überlegen, in Nordrhein-Westfalen diese Stiftung anzusiedeln. Also da gibt es gewisse Freiheiten. Also nicht beliebig, also mit Baden-Württemberg habe ich jetzt nichts zu tun und so. Also, aber in diesem Fall, dadurch, dass ich eben sowohl in Bayern wie in Berlin wohne und eben auch diese Beziehung nach Nordrhein-Westfalen habe, wo meine Mutter eben noch wohnt, wären das auch Möglichkeiten. Und der Anwalt hat auch gesagt, man muss sich das gut überlegen, denn es gibt verschiedene Aspekte. Erstmal sind Stiftungsaufsichten unterschiedlich streng, ja, und auch unterschiedlich schnell und langsam, auch das ist so ein Punkt. Und da sollte man eben ein bisschen hingucken. Und dann, und das ist jetzt vielleicht eine Sache, die man nicht so breit treten sollte, aber wir können es ja mal für unsere Hörer machen, die verschiedenen Länder, also Stiftungsaufsicht ist ja Ländersache, engagieren sich in unterschiedliche Weise für ihre Stiftungen. Ja, habe ich auch alles mitgebracht, könnte ich euch auch zeigen. Also zum Beispiel in Berlin bemüht sich der Senat um die Stifter. Da gibt es Empfänge und so, wo die dann auch zusammengebracht werden. Bayern macht das offenbar auch mit großem Erfolg. Da muss man nur natürlich immer nach München reisen. Aber es gibt eben andere Bundesländer, da kümmert man sich nicht viel um die Stiftungen. Das ist natürlich dann nicht so schön. Und von daher sollte man vielleicht auch daran denken.
Und wofür hast du dich entschieden?
Ich habe mich für Berlin entschieden, weil ich auch hier meinen Hauptwohnsitz habe. Und weil, ja, also es lohnt sich. Also man hat wirklich, also das Programm für die Stifter und Stifterinnen, das ist schon toll. Also man kann eigentlich jedes Jahr wegen einem Empfang gehen.
Wie schlau von dieser Stadt, diesem Land.
Das ist auch schön, weil man da sehr interessante Leute trifft.
Ja, ja, klar. Ich meine jetzt mal von Kanapee und Sektchen abgesehen, ist es natürlich geistig der krasse
Berlin
Mehrwert.
Berlin ist arm, so viel Kanapees gibt es nicht. Aber immerhin.
Aber es gibt ja einen Grund, warum Berlin die Stifter hofiert.
Man
das ist
trifft
gut gemacht.
Eben andere Stiftungen, das ist jetzt unterschiedlich interessant. Da gibt es dann auch Leute, die gleich um Geld betteln. Aber,
für Zustiftungen oder warum?
Ja, ja, gibt halt Stiftungen, die sagen, ja, aber wir machen das und das ist ganz wichtig und könnt ihr nicht, dann wird doch passen. Ah, also einer hat mich angesprochen, das ist eine kirchliche Stiftung, das hätte mir dann sowieso nicht so gelegen, aber die kümmern sich um Waisenkinder und er hat gleich gesagt, ja, die Waisenkinder brauchen ja auch Bildung. Da passt doch deine Stiftung, da kannst du doch uns mal unterstützen. Ja, das ist jetzt, glaube ich, nicht im Zentrum meines Interesses, obwohl das sicherlich ein wichtiges Anliegen ist. Ich fand das auch ein bisschen plump. Halt, wenn der anders gekommen wäre, könnte man zusammenarbeiten, aber so natürlich nicht. Also da gibt es natürlich auch solche Leute, aber die meisten sind halt interessant und die wollen natürlich auch ihre Stiftungen vorstellen und man lernt halt wirklich eine Menge an wirklich interessanter Leute und interessanter Projekte kennen.
Gerne ein bisschen näher ans Mikrofon.
Ach so, ja.
Das
genau.
War gut,
ja, man wird entspannter, aber auch vorne nicht mehr richten. Nein, also es.
Ich finde das super interessant, was du gerade erzählt hast. Das bringt mich zu einer Frage, die ich eben schon mal so stellen wollte, als du über Stiftungsvolumen gesprochen hast. Und jetzt kam es mir gerade nochmal. Hast du auf deiner ganzen Reise jetzt Erfahrungswerte gesammelt, was so eine Grenze ist, unter die man nicht fallen sollte, ja, sowohl mit Stiftungsvolumen als auch eben dann überhaupt zeitlichen Ressourcen, die man reinstecken kann. Mhm. Also das kann ja ein Designfehler dieser Stiftung sein, die du da jetzt gerade, von der du da gerade erzählt hast, ne? Sie haben sich vielleicht zu groß geplant und kriegen diesen operativen Hebel, den sie sich eigentlich an Gutem in der Welt versprochen haben, irgendwie nicht richtig hin. So,
genau.
Kannst du dazu was sagen?
Ja, also es gibt ja zwei Möglichkeiten, die selbstständige und die unselbstständige Stiftung. Bei der unselbstständigen Stiftung gibt es keine Grenzen. Da kann man also ich will jetzt nicht sagen für 1 Euro, ich meine, das ist auch Aufwand, aber da gibt es keine Grenze. Bei den selbstständigen Stiftungen sieht es ein bisschen anders aus, denn es entstehen ja Kosten. Man muss Bankkonto bezahlen, man muss eventuell einen Steuerberater bezahlen und all sowas. Und oder auch den Anwalt eben. Die Stiftung besteht ja im Wesentlichen aus dem Grundstockvermögen, was ja nicht angetastet werden soll. Das Grundstockvermögen generiert jetzt Renditen. Wenn man aber jetzt zu wenig Grundstockvermögen hat, dann wird natürlich nur wenig Rendite generiert. Und wenn man jetzt plötzlich die Rendite vollkommen aufbraucht, um die Kosten zu decken, dann geht's nicht. Und das ist auch verboten. Also die Stiftungsaussicht ist da hinterher, dass nur ein geringer Teil, ich glaube maximal 1/3, ich weiß es nicht genau, darf überhaupt nur für Verwaltungskosten aufgewandt werden, was ja klar ist, denn es soll ja philanthropisch gearbeitet werden. Und wenn das Geld aufgebraucht wird für die Verwaltung, dann ist das natürlich nicht gut. Und deshalb muss man ein gewisses Volumen haben. Also das gibt es auch unterschiedliche Angaben. Aber der Anwalt, mit dem ich zusammengearbeitet habe, hat gesagt, also unter 300.000 also Grundstockvermögen lohnt es sich eigentlich nicht.
Ja.
Dann lieber eine unselbstständige Stiftung gründen, kann man immer machen. Dann kann man auch weniger. Aber eben, wenn eben Kosten entstehen für Konto, Steuerberater, Anwalt und so, dann muss man halt auch eine gewisse Rendite haben und dazu braucht man natürlich ein gewisses Grundstockvermögen.
Und das bringt mich zum Thema, du sagst Grundstockvermögen, ich habe in meinem Kopf jetzt immer mit Kapitalanlage irgendwie hantiert, ich vermute aber, das ist nicht ganz der richtige Begriff. Musst du dich nicht auch um Anlage kümmern? Oder?
Ja, das Grundstockvermögen muss natürlich so angelegt werden, dass es Gewinne erwirtschaftet.
Ja, wie hast du das gemacht? Erzähl. Also du hattest einen so einen mittelguten Bankberater. Das war wahrscheinlich nicht das letzte Gespräch, was du dann in der Hinsicht geführt hast. Das interessiert mich brennend.
Ja, doch. Also ich hatte ja nun vorher schon, ich hatte vorher schon Aktien. So bin ich ja zu dem Geld gekommen, was ich jetzt gestiftet habe. Die habe ich natürlich dann verkauft, um das Stiftungsvermögen zu haben. Aber anschließend habe ich natürlich wieder Aktien gekauft. Mhm. Und ETFs und so, also natürlich relativ konservativ angelegt, weil das ja nicht riskiert werden darf. Da würde die Stiftungsaufsicht auch sofort einschreiten, wenn man da ein Hochrisiko-Investition macht. Also es muss unbedingt dafür gesorgt werden, dass das Geld erhalten bleibt.
Aber dazu hast du dich jetzt nicht nochmal beraten lassen, sondern das wusstest du einfach selber.
Das habe ich selber gemacht. Da kann man sich beraten lassen. Auch da werden Dienstleistungen entsprechend angeboten. Die Bank, bei der ich mein Depot habe, hat sogar einen speziellen Fonds, so ein Stiftungsfonds, wo man einfach nur den kaufen muss und das ist dann schon, aber das kostet natürlich dann wieder was. Also ich habe es selbst gemacht, es ist jetzt keine große Kunst, man muss jetzt nicht der große Aktienkenner sein, man weiß ja, ETFs und so, das ist relativ sicher und dann macht man das. Viele Stiftungen haben allerdings auch Immobilien. Also Immobilien ist offenbar so ein wichtiger Punkt. Denn es ist ja klar, wenn man ein Haus besitzt, kann man ja sagen, gut, das übergebe ich der Stiftung und wohne da zur Miete, zahle also praktisch meiner Stiftung die Miete. Und damit hat man natürlich dann die entsprechende Rendite, die dann auch, mit der man Gutes tun kann. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Also sehr viele Stiftungen haben eben auch Immobilien beziehungsweise Mischungen, Immobilien, Wertpapiere, dann auch nochmal ein Bankkonto und so. Und diese Mischungen machen das sehr schwer. Deshalb findet man auch sehr schwer einen Steuerberater. Die Steuerberater winken immer gleich ab, wenn sie hören Stiftung, weil sie davon ausgehen, dass das dann so eine komische Mischung an Vermögen ist, wo es halt dann viel Arbeit gibt bei der Verwaltung. Also das ist ein großes Problem, Steuerberater zu finden, mit dem ich bisher gescheitert bin. Ich habe jetzt noch keinen Steuerberater, was jetzt nicht so schlimm ist, weil am Anfang, und wenn man wie ich nur Wertpapiere hat, dann geht das relativ leicht. Also den ersten Jahresabschluss habe ich selber gemacht, aber das ist natürlich Aufwand. Und irgendwann wird man sagen, ja, ich brauche einen Steuerberater und dann ist es schwierig, einen zu finden.
Dann nehmen wir das doch jetzt mal als Aufruf, uns Tipps für gute SteuerberaterInnen zu schicken, damit wir Maha glücklich machen können.
Irgendwann brauche ich jemanden.
Ja, gut zu wissen.
Jetzt eine Sache, auf die musst du nicht antworten. Und wir sind hier auch kein Anlagetipp. Also da haben wir null mit am Hut. Aber ich war mal bei dir zum Geburtstag und dann hattest du mir damals von einer Geschichte erzählt, sozusagen von einem Aktien, die sozusagen dir sehr viel Glück gebracht hatte. Als erste Frage, möchtest du sie teilen oder?
Ja, das ist kein großes Geheimnis.
Ja, ich finde, das schließt sich so ein bisschen. Warum? Dieses Gespräch hat auch damals bei mir was. So, aber darum, erst erzählt Maha und dann kann ich da total schön dran anschließen.
Ja, also ich bin zum Aktionär geworden, dank meines Großvaters, der mir in den 90er Jahren ein kleines Aktiendepot, ich glaube 3.000 Mark oder was, vererbt hat. So hatte ich plötzlich ein Aktiendepot. Und dann habe ich später gedacht, na ja, müsste man jetzt irgendwie auch mal was anlegen. Und dann habe ich angefangen, am Anfang ja auch in den 90ern mit Open Source und habe gesagt, ja, also SUSE finde ich ja ganz interessant. Also SUSE Linux war damals das Ding, was man haben wollte. Und dann habe ich gesagt, gut, SUSE wurde dann von Novell, also wir reden jetzt so Anfang der 2000er, übernommen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann kaufe ich Novell-Aktien. Und das ist relativ gut gelaufen. Das wurde dann irgendwann von Microsoft übernommen. Dann haben sie ein Squeeze-Out gemacht. Die kleinen Aktionäre mussten abgefunden werden und ich bin abgefunden worden. Und war ganz gut. Und dann so, als ich beim Chaos Computer Club hier in Berlin aktiv war, also Anfang der 2000er, da war dann plötzlich, hieß es, muss man sagen, dann kam ja der iPod. Und der iPod war ziemlich toll, so ging es ja auch los mit den Podcasts. Und da habe ich gedacht, Mensch, die Firma Apple, vielleicht nicht schlecht, vielleicht haben die gute Ideen. Und Tim Pritlove hat dann irgendwie gesagt, ja, das nächste Gerät, da habe ich gesagt, ist dann vielleicht sogar mit Internetanschluss. Und da meinte Tim, nein, das wird keinen Internetanschluss haben. Das ist also das Besondere ist das Offline-Ding beim iPod und so. Und das wird Apple weiter behalten. Und da habe ich mir gedacht, na, vielleicht irrt er. Jedenfalls habe ich dann Apple-Aktien gekauft, also vor dem iPhone. Das war wirklich, also
das war auch eine ziemlich gute Idee.
Da weiß ich auch, ich war bei der Bankberaterin und die Bankberaterin, die später bei, also noch große Karriere gemacht hat, die hat so einen eigentümlichen Namen. Ich habe mal neulich gegoogelt. Die hat dann gesagt, nein, um Gottes Willen, keine Apple-Aktien. Also sie wird mir mal Alternativen ausdrücken. Und dann stürzt das Computersystem in der Bankfiliale ab, als sie was ausdrucken musste. Ich habe gesagt, sehen Sie, solange Sie hier noch keine Apple-Computer haben, gibt es da noch Potenzial. Naja, dann habe ich halt diese Apple-Aktien gekauft. Und zwar erstmal habe ich 3.000 Euro und dann nochmal irgendwie 2.000 Euro. Also am Ende meiner Käufe waren es 6.000 Euro. Ja, und die sind sehr gut gelaufen. Und da habe ich natürlich dann plötzlich so viel Geld gehabt, dass ich gedacht habe, jetzt kann ich eine Stiftung gründen. Also das, kann ja jeder nachvollziehen. 2004 gekauft, wie sich Apple entwickelt hat, das war schon wirklich enorm.
Ja, aber wie gut. Und jetzt steckst du es halt nicht irgendwie in deine, weiß ich nicht, 17. Eigentumswohnung und den 5. Privatjet, sondern jetzt hat halt der Wissenschaftsstandort Deutschland was davon.
Ja.
Ich finde es eine sehr, sehr gelungene, gelungene Demonstration von, so können wir übrigens auch mit Geld umgehen, Leute.
Und das Schöne, weil du hast damals nämlich noch nebenbei gesagt, du hattest sozusagen das Geld, was du für einen Rechner ausgegeben hast.
Deshalb
sozusagen, und ich weiß noch, nach diesem Essen bei Maha, habe ich gesagt, weißt du, wenn ich von Dingen überzeugt bin, ne, also irgendwie, man kauft ja irgendwie das, wo man glaubt, irgendwie so, einfach ist natürlich falsch, Fokusgruppe N gleich 1, ne, ist jetzt irgendwie nicht. Und das habe ich damals dann nach dem Dings auch gemacht. Und sozusagen, so war dann immer, dass ich Dinge, die ich in Apple irgendwie gestellt hatte, okay, es tut mir leid, heute sehe ich die ganze Sache auch rückwirkend nochmal anders in Bezug auf, ob es gut ist, in diesem Login da teilweise zu sein. Aber deshalb sozusagen, die Sache hat damals auch bei mir den Ausschlag gegeben, dass eben heute so ein bisschen da ist, sozusagen darum. Also
naja, also ich glaube, wenn man von einem Produkt überzeugt ist, dann auch Aktien zu kaufen, ist, glaube ich, eine gute Strategie. Funktioniert nicht immer, also ich habe auch daneben gelegen. Also wir reden ja von der Zeit, als es noch kein iPhone gab. Ich hatte da ein Siemens-Telefon und habe gedacht, Siemens.
S4.
Genau, jetzt könnte man dem, das ist vielleicht auch nicht schlecht. Und dann hatten die ihre Telefonsparte ausgegliedert. Dann gab es dann dieses Giga. Irgendwie, die machten auch Hausautomation. Da habe ich gedacht, was ist das? Da kaufe ich Aktien und die sind komplett abgestürzt. Also man kann auch falsch liegen mit seinen. Der Aktienmarkt, also nur als Hinweis, Vorsicht. Es geht nicht immer alles gut.
Lustigerweise, jetzt schließt sich gerade so ein bisschen noch ein Anekdötchen aus der Geschichte. Es gab ganz früher bei der Sparkasse immer so ein Anlagespiel, wo irgendwie, die sind ja an die Schulen gegangen und dann konnte man beim Börsenspiel mitmachen. Und weißt du, wir reden jetzt von irgendwie 92, 91 und ich war halt total deckbegeistert. Diese alten Großrechner wechseln, das war für mich so das geilste Scheiß, so, den es so gab. Und ich so, das muss ja gut sein. Und ich weiß noch, schneller ist mein Geld weg gewesen wie alles, aber das war halt schön, es war nur Spielgeld. Aber da war sozusagen diese Computerbegeisterung, was wir sozusagen als Datenreisende toll fanden, war nicht das, was der Markt so wollte.
Ja.
Aber hast du schon drüber nachgedacht, Puppe, wo wir gerade drüber sprechen, wie du dein Stiftungsvermögen anlegen würdest? Du musst es jetzt auch noch nicht offenlegen, ich bin einfach nur neugierig.
Also eigentlich, ich denke, das, was Maha gerade gesagt hat, guck mal erstmal, was würde ich nicht wollen? Also ne, kann man jetzt auch mal sagen, sind wir wieder bei Werten. Also ich würde im Zweifelsfall nicht irgendwie einen auf Waffenproduktion optimierten ETF-Strategie oder irgendwie sowas. Ne? Also es gibt ja sozusagen für alles, ich glaube einfach darauf zu achten, dass das, wo sozusagen rein investiert wird, eben so einen gewissen, ne, dem eigenen Dings auch, also eine breite Mischung, genau. Und so weiter. Ich bin jetzt eben nicht ein sozusagen, ich bin kein Anlagemensch. Also ich habe mich mal so ein bisschen, als ich eben Geld über hatte, ich hatte ja eben diesen Zufall, dass ich auch wieder Podcast, bei Tim im Podcast war damals Andreas Bog und da haben die über elektronisches Geld geredet. Das war so eine ganz alte Folge. Und dann war am Ende der Folge, sagte irgendwie Andreas sowas, ja, dann gibt's dann noch irgendwie dieses Bitcoin-Ding irgendwie um die Banken sozusagen, um die Zentralbanken irgendwie so. Das war, ich so, was ist denn das? Das heißt, ich bin sozusagen damals durch diesen Podcast irgendwie auf diese Geschichte irgendwie gekommen und habe eben daraus damals so das erste, auf einmal, hupsi, das vermehrt sich. Ne? Also es ist so, und dann war es eben so, als ich dann vor 7 Jahren irgendwie bei der Deutschen Bahn anfing und gesehen habe, wie sehr die sich alle in ein Abhängigkeitsverhältnis von Azure Cloud und diesen Sachen geben. Und Klammer auf, ich will das jetzt gar nicht so bewerten, weil es gibt vielleicht auch Gründe, dass Firmen das machen. Aber es ist halt ein Punkt of no return. Und da war für mich so, ich habe halt den ganzen Kryptokram dann weg und bin dann einfach auch auf diese Geschichten gegangen. Ja, damit ist halt auch nicht. Das heißt, die Frage ist, ich werde ein Stiftungsding in irgendetwas breit gestreutes.
Naja,
das sind jetzt lediglich die Ursprünge, warum auf einmal überhaupt so Geld da ist. Ich muss ja auch sagen, ich ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie hier irgendwie im großen dreistelligen Betrag irgendwie so im Jahreseinkommen habe, wo ich irgendwie was ist meine Sparquote? Ne, zum jetzigen Zeitpunkt merke ich halt einfach, durch das, was eben da ist, durch die Zinsen, die da oder die diese, ne, was ist, dadurch kann ich überhaupt mein aktuelles Leben so, ne, also irgendwie auch so leisten. Und diesen Freiraum, ne, den würde ich dann halt einfach nutzen, sozusagen dieses, wie heißt das, Stockvermögen oder?
Grundstockvermögen.
Grundstock, das Stockbrot, ja genau, das Kapitalstockbrot sozusagen entsprechend dann irgendwie auffüllen wollen. Genau.
Ja, sehr gut. Ich bin ziemlich interessiert an dieser Mappe, die du mitgebracht hast, Mar. Du hast gesagt, du hast uns Dinge mitgebracht.
Ja.
Wollen wir die noch zusammen aufmachen, die Mappe, und diese Papiere angucken? Oder
darf ich was Böses sagen?
Ja, bitte.
Ich finde total super, dass wir die Mappe jetzt da haben. Diese Mappe ist der beste Cliffhanger, den man je haben kann. Also jetzt, es ist so jetzt,
okay,
weil ich denke das gerade einfach aus hörenden Perspektive.
Ja, ja.
Ich glaube, wir haben jetzt die 2 Stunden sozusagen gut erreicht.
Rum,
Und ich finde auch, wir haben jetzt mal die Mission Ne, die ist jetzt ja da. Und eigentlich, vorhin war ja so ein bisschen dieser Blick zurück. Wie ist eigentlich dieses entstanden? Auch das, wo wir dann eben noch so viel draus lernen können. Das würde ich dann gerne, weißt du, ganz im Ernst, ich fand das voll super. Also ich finde ja immer alles super, aber ich finde das so richtig super 2000. Ich finde, das ist perfekt, eine Anschlussfolge zu machen, ne, wo wir sozusagen das auch ne, im Endeffekt ist so, wir gucken mal wieder, wann die Verfügbarkeit bei uns ist. Wir könnten noch mal ein softes Thema zwischenschieben. Ne, gleichzeitig auch für uns Sachen. Und dann kommen wir wieder zusammen, weil ich glaube, das ist ja auch spannend. Jetzt, weißt du, Maha entsteht ja auch immer weiter. Das heißt sozusagen dadurch, weiß nicht, irgendwie, ich will nicht sagen, das wird hier so ein etabliertes Format werden, wo man einfach da eben auch diese Sache begleiten kann.
Ist auf jeden Fall cool, Leute zu kennen, die ein bisschen Vorsprung haben. Das
ja, also erstmal nur, wenn das von allen Beteiligten okay
mich.
Also,
ist. Ich finde es auch gut, dass sozusagen mein Vorsprung dann vielleicht auch anderen weiterhelfen kann. Denn das hatte ich damals gar nicht bedacht. Aber es ist ja auch an sich die Idee, eine Stiftung zu gründen, etwas, was man propagieren kann.
Genau.
Weil dann auch die Welt am Ende besser wird.
Das ist
Inshallah wird sie am Ende besser, wenn wir alle Stiftungen gründen. Bin ich auch nochmal interessiert, wie du das bewertest, wenn du ein bisschen länger drin bist im Game. So.
Ja,
genau. Aber ich glaube, du wurdest hier gerade zum zweiten Mal eingeladen und ich habe gehört, du hast die Einladung sogar auch schon
offenbar
angenommen.
Offenbar, ja.
Das finde ich richtig cool. Dann enden wir jetzt auf diesem Cliffhanger, dass diese Mappe nicht mehr geöffnet wird. Vielleicht zeigst du sie noch einmal im Stream. Sie ist so wirklich so, weißt du, sie hat so Reiter und es sind irgendwelche ausgedruckten Papiere drin.
Eine Unterschriftenmappe. Am besten noch so einmal hier zum Vorstand alles gehen, damit
ja, die ausgedruckte, das sind richtige Urkunden.
Um Gottes Willen. Ich hatte mir meine Hände vorher nicht
und
gewaschen.
Ich hatte die Kerzen genau auffassen.
Also fantastisch, Mara, es hat große Freude mit dir gemacht. Du warst unser erster Gast.
Ja. Ich danke für die Einladung.
Ja, und wenn ich ehrlich bin, ich habe sogar fast noch einen zweiten Cliffhanger. Weißt du, das ist jetzt der Cliffhanger zu V2.0 mit Maha und der Martin-Hase-Stiftung. Nein, es ist ja so, dieses Thema Stiften und Gemeinnützigkeit. Wir haben eine Hörerin, welche auch bei unserem Live-Auftritt damals war, beim Chaos Computer Kongress. Weißt du, von wem ich spreche?
Ja, ich vermute, ich weiß, von wem du sprichst.
Dann sag mal, wer könnte das denn sein?
Das ist Sabine.
Genau, welche Sabine könnte das sein?
Das ist Sabine, die mindestens noch bis zum Wahlsonntag Mitglied des Bundestags ist. Sabine Grützmacher.
Genau, und das war eben so, sie hatte sozusagen diese Mission hier so ein bisschen mitbekommen. Und das ist ganz spannend. Ich habe mich mit ihr irgendwie letzte Woche irgendwie mal getroffen, einfach mal so ein bisschen schnacken einfach und so weiter und so fort. Und da war es total spannend, dass sie mir mal so geschildert hat zum Thema Herausforderungen im Open-Source-Bereich für Organisationen, was so gemeinnützige Anerkennung und so anerkennt. Du hattest, glaube ich, auch gesagt, dass du da schon mal Erfahrungen zugesammelt hattest.
Ja, also ich sagte ja, dass ich da mit dieser Geschichte mit dem Erbe, dem digitalen Erbe, mich so ein bisschen beschäftigt habe. Und das ist tatsächlich auch so ein Bereich, wo es schwierig ist. Ne? Denn, das ist alles nicht so richtig vorgesehen. Ne? Ja. Und das ist natürlich eben auch dann immer eine Finanzierungsfrage, klar.
Und das Spannende ist einfach, in diesem Gespräch hat sie mir eben nochmal so, eben auch, sie ist ja auch aktiv in dem Bereich, das Recht in den Bereichen, sag ich mal, für genau solche Sachen zu optimieren, zu verbessern und so weiter. Und da war mir sofort beim Essen schon irgendwie klar, irgendwie so, ey, das müssen wir hier auch irgendwie reinplatzieren. Und ich so, könntest du dir vorstellen, in den Linde zu kommen? Und dadurch, dass sie ja auch schon Hörerin ist, war das jetzt gar nicht so schwer.
Fantastisch.
Und ich finde das deshalb spannend, weil ne, dann haben wir einmal Praxissachen und gleichzeitig haben wir auch, sag ich mal, den legislativen Rahmen, ne, an dem auch sozusagen. Und ich finde es spannend, dass wir dann eben hier mit unserem Medium eben auch so ein bisschen diesen Fokus und vielleicht auch den Leuten, die im Bereich aktiv sind, so ein bisschen, ja okay, visibel ist sie eh, aber sozusagen nochmal hier mit diesem Spezialthema Visibilität zu geben.
Das finde ich super interessant. Am Sonntag ist Bundestagswahl und genau. Ihr hört das vielleicht noch davor, vielleicht aber auch nach der Wahl und dann wird Sabine entweder ganz viel Zeit haben und ganz viel Rückblick mit uns machen können oder sie ist auch Teil der nächsten Legislaturperiode als Parlamentarierin und kann aus der aktuellen Praxis erzählen. In jedem Fall weiß ich jetzt schon, dass das ziemlich interessant wird und wir könnten jetzt damit schließen. Ich merke schon, du hast jetzt zwei, das ist sehr interessant. Du hast jetzt schon Ralf Stockmann als Gast erwähnt, du hast Sabine als Gast erwähnt.
Der weiß noch nichts von seinem Glück.
Der kann ja diese Folge anhören und das als Einladung empfinden. Aber es, wir laufen darauf zu, dass du unbewusst dir Leute einlädst zu den Themen, die dich interessieren. Und ich glaube, wir nähern uns dann damit auch einfach nochmal einer Folge über Werte und Stiftungszweck.
Macht total Sinn.
Vielleicht machen wir das, bis die alle in ihren Terminkalendern Platz für uns gefunden haben. Und
genau mein Reden. Also ich finde immer diese Abwechslung sozusagen. Jetzt machen wir hier nochmal hier so einen Abschnitt. Kleppi.
Puppe, das war fantastisch.
Ganz im Ernst. Man merkt das ja immer schon beim Podcast irgendwie, dass man das Gefühl hat, das war gut. Das war mal wieder gut. Also sogar nochmal, also immer eine Prise besserer als beim letzten Mal. Und die fand ich schon wirklich toll. Darum herzlichen Dank, dass ihr sozusagen uns zugehört habt für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse.
Genau. Und wenn ihr das auch so gut fandet, wie Puppe das gerade gut fand, dann sagt uns doch Bescheid. Und wenn nicht, dann macht uns Verbesserungsvorschläge. Wir bedanken uns für euren Service. Und für eure Aufmerksamkeit.
Genau, und da das beim letzten Mal so gut ankam, werden wir wieder diesen Smash-Hit hinten dranhängen, weil ich ganz vergessen habe, das Feedback zum Smash-Hit unseres letzten Podcasts am Anfang noch zu sagen. Und wirklich, es war spannendes Feedback dazu. Aber wie gesagt, darum an der Stelle beim nächsten Mal mehr und das kommt dann hier
ans Ende.
Darum, klippi klappi.
Bis zum nächsten Mal.
Juhu!